Also ich glaube, mit dem Fett ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Gülle aus dem Hirn abgelaufen. Sie hat jedenfalls bei X diese Verurteilungen kommentiert und hat sich gefragt, ob das Ganze noch verhältnismäßig sein kann.
Hier, das steht ja auch drin, ne? Dieses Lügenministerium
das kommt Lügen, ja. Ne? Ja, das soll kommen.
Das ist so eine typische nochmalige Verarsche-Geschichte von Fritze Merz, offenbar jetzt so sein Stil. Im Prinzip ein Weiter-so des langsamen Niedergangs Deutschlands. Da ist man dann ja schon dankbar für diesen Wahnsinn, der sich hier weltweit im Moment abspielt.
Ist es endlich wieder soweit?
Das Heckenduett!
Viel gute Laune und Heiterkeit!
Das Heckenduett!
Donner, 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 Donnerstag! Donner, 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 Donnerstag! Nun ist endlich wieder soweit!
Das Heckenduett!
Duett! Viel gute Laune und Heiterkeit!
Das Heckenduett!
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen, wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Do it, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Leben, do it.
Bereit?
Ah, ganz vergessen.
Das Wichtigste.
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Verkackt.
Wieder ein paar Trommelfälle zum Platzen gebracht. Herzlich willkommen, liebe Steuerzahler, zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski in diesen hochinteressanten, spannenden, ja, herausfordernden Zeiten, möchte man meinen. Und der Herr Lichtschlag ist gar nicht so gut drauf, wie er es jetzt gerade getan
hat. Hast du nicht gemerkt, dass ich jetzt mir einfach gesagt habe, ich bin jetzt trotzdem gut drauf?
Ja,
das ist gut.
Ja, das sollte man auch sein.
Ja, ja.
Wie bei Corona. Das war auch nicht schön.
Aber du hast das ja schon mal zu Recht gesagt, irgendwie sind diese Zeiten jetzt noch herausfordernder als Corona.
Ne? Ja, weil alles auch, wie du hast es ja, wir haben eben schon so ein bisschen im Vorgespräch, ja, haben wir ja so ein bisschen eruiert. Wie ist denn unsere Stimmung? Wie sehen wir denn das Ganze, was jetzt hier gerade passiert? Ja, und da haben wir ja einiges, was passiert. Also auf der einen Seite haben wir jetzt hier endlich die Koalitionsergebnisse auf dem Tisch, ja. Jetzt geht's steil bergauf, so steil, dass wir uns sogar ein Raumfahrtsministerium gönnen, ne? Up to the moon, das ist jetzt nötig. Ja, also ich habe ein verdammt gutes Gefühl, was das alles angeht. Ja, und dann natürlich hier die Geschichte mit Donald Trump. Was richtet der Mann da eigentlich an mit seinen Zöllen und seinem Pipapo? Und ja, da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven, wie man das alles sehen kann. Und ja, wie siehst du das
denn? Wir können es ja mal versuchen.
Ja, ich weiß nicht.
Womit? Aber irgendwie steigt doch keiner mehr durch. Ne?
Nee,
also bei diesem
nicht.
Ganzen Zollwahnsinn steigt ja. Keiner mehr durch. Nein. Wo ist der tiefere Sinn?
Ja.
Und was die deutsche neue... Gut, was jetzt so weltweit passiert, dieses unglaubliche Hin und Her, ne? Diese ja. Wahnsinnige Bewegung, die man ja auch in den Aktienmärkten sieht. Ne? Heute
ja.
20% runter, dann wieder 20% hoch und so. Das ist ja in der Form nie da gewesen in so kurzer Zeit.
Ja, wobei man muss hier relativierend sagen, also das, was wir jetzt so am Montag gesehen haben, hier diesen Zusammenbruch in den Börsen, das ist ja im Prinzip nichts gewesen, wenn man das vergleicht mit den Zahlen, die wir damals 2020 gesehen haben. Da ist
genau.
Der Dow Jones von, ich glaube, 28.000, irgendwas innerhalb von zwei Tagen auf 19.000 runtergekracht. Also das war ein Crash. Dann ging es aber natürlich auch danach relativ schnell wieder bergauf. Also es gab einen furchtbaren Schockmoment. Da hieß es dann, ja, hier Lockdowns, schlag mich tot, die Wirtschaft ist in Panik geraten und wie gesagt,
ja gut, dann haben die Staaten Geld reingeschüttet ohne Ende,
und danach, wie wir wissen, ging es dann auch relativ, also genauso steil, also mehr oder weniger genauso steil wieder bergauf, wie es vormals bergab gegangen ist. Und da, was wir gestern beziehungsweise was wir diese Woche gesehen haben, da war schon nicht nett, aber man sieht ja jetzt auch, der Dow Jones ist jetzt wieder bei, ich meine 40.000 irgendwas, also die Verluste ja sind jetzt fast ausgeglichen. So, und die Frage ist jetzt natürlich, womit fangen wir eigentlich an?
Ja, genau.
Mit Donald Trump oder mit
der Koalition? Genau, ich wollte da eigentlich nur ganz kurz, um das vorwegzunehmen, dieses unglaubliche Hin und Her, während wir jetzt in Deutschland diese Einschläferung im Prinzip nochmal auf eine neue Stufe gehoben haben mit dieser neuen Regierung, die wirklich Deutschland weiter einschläfert für die nächsten 4 Jahre wahrscheinlich und sich eben gar nichts bewegt. Ne? Weder mit einem schnellen Schritt in Richtung Nordkorea oder so, was ja auch hätte sein können, oder auch mit noch mehr Steuerwahnsinn, mit einem schnellen Schritt und so weiter, das alles jetzt nicht. Aber irgendwie auch kein annähernder Befreiungsschlag oder irgendwas auch nur im Entferntesten in Sicht. Ne? Einfach nur ein Weiter-so wie in den letzten Jahren. Im Prinzip ein Weiter-so des langsamen Niedergangs Deutschlands. Da ist man dann ja schon dankbar für diesen Wahnsinn, der sich hier weltweit im Moment abspielt.
Dass es hier so ruhig bleibt.
Weil dieses Langweilige in Deutschland kann es irgendwie auch nicht sein.
Ja, wobei ich ehrlich gestehen muss, es ist ja das, was worüber ich eigentlich schon seit paar Jahren spreche, eigentlich schon seit Beginn Corona. Das sind jetzt, also so empfinde ich es, das sind jetzt einfach Umbruchzeiten. Umbruchzeiten, die auch darauf hindeuten, dass es in eine gewisse, dass es in eine neue Richtung geht. Und ich bin, wie gesagt, nach wie vor skeptisch, dass es Nordkorea sein wird, wo wir hier dann final landen werden. Also da sind die Indizien, diejenigen, die ich immer wieder aufführe, hier das Präsentieren neuer Ideen, auch libertärer Ideen, also die habe ich immer noch im Hinterkopf, sollte man auch nicht vergessen. Auch wenn die, ich sag mal, die Tagesmeldungen, so wie sie jetzt gerade sind, natürlich nicht gerade hoffnungserweckend sind, sollte man das immer im Hinterkopf haben, um sich dann auch stimmungsmäßig nicht allzu sehr davon beeinflussen zu lassen. Also morgen kommt dann wieder eine Nachricht, die könnte dann wieder, weiß ich nicht, uns himmelhoch jauchzend, weiß ich nicht, freuen lassen. Würde ich dann aber auch nicht allzu sehr überbewerten. Das sind jetzt schlicht und ergreifend, diese heftigen Turbulenzen, die man eben in so einer Umbruchzeit hat. Und für Deutschland sehe ich das übrigens tatsächlich auch. Wir in unserer libertären Bubble. Wir sind ja, ich sag's mal so ein bisschen abgekoppelt von den Normalos. Ja, also wir haben ja so mit dem tagespolitischen Otto Normalmichel nicht allzu viel zu tun, der die Zeitung liest, die Nachrichten guckt. Ich glaube aber, für ihn ist das alles, was jetzt gerade geschieht, auch was jetzt hier bei diesen Koalitionsverhandlungen rausgekommen ist, für den ist das wahrscheinlich schon herausfordernd, insbesondere auch für den gemeinen CDU-Wähler. Das wird, also ich denke, das beobachtet man ja auch medial, auch, weiß ich nicht, jetzt bei Welt, Bild, sogar beim Spiegel wird darüber berichtet, dass ja Friedrich Merz hier nicht allzu gut performt hat, ja. Also diese Erzählung von Friedrich Merz als demjenigen, der seine Wahlversprechen tatsächlich nicht gehalten hat, die ist jetzt im Raum und, wie gesagt, Stichwort Spiegel. Ich glaube, da gab es jetzt, wann war das, letzte Woche, wo war es? Da gab es so einen Artikel, ja, der hat sich fast so angehört wie dieser Kommentar von Mario Vogt, der da sagt, ja nein, der hat keine Wahlversprechen gebrochen, der macht nur moderne Politik, so ungefähr, ja. Also wo man dann sich im Spiegel genötigt gesehen hat, Friedrich Merz dann irgendwie dann doch in Schutz zu nehmen. Ich glaube, das stößt aber gleichzeitig dem CDUler sauer auf. Und was wir gesehen haben diese Woche, Ipsos, ich muss gestehen, so schnell hätte ich es nicht erwartet, dass wir das zu sehen bekommen, dass der blaue Balken über dem schwarzen Balken ist.
Ja, aber da müssen wir jetzt auch mal abwarten. Das war natürlich jetzt eine rasante Entwicklung in den letzten 2-3 Wochen. Nach dem Wählerbetrug, nach diesem massiven von Friedrich Merz, das war die Reaktion. Jetzt haben eigentlich in den letzten Wochen immer alle davon gesprochen, das ist so ein Selbstläufer, der geht so weiter. So die CDU, wir auch teilweise. Die CDU geht weiter Richtung 20, die AfD so ganz langsam hoch bei 30. Und da haben wir ja immer gesagt, bei 25 treffen die sich. Ungefähr war das jetzt auch so. Winken sich noch nett zu. Und dann geht das so weiter. Da bin ich jetzt nach dieser Einstellung, Einschläferung, nach diesem Einschläferungskoalitionsvertrag, bin ich da gar nicht mehr so ganz sicher. Und du sagst richtig, klar, Merz hat viele enttäuscht, aber das hat er jetzt nicht mit dem Koalitionsvertrag gemacht. Das war ja vorher mit diesem Wahnsinns-Move in die Gigaschulden rein, vorher gesagt, mit uns nicht Verschuldung, dann in die Giga-Mega-Hasse-nie-gesehen Verschuldung, direkt nach der Wahl mit dem alten Bundestags mit Verfassungsbruch und ich weiß nicht, was alles durchgepeitscht. Das war das Ding. So, dann haben sich die Wahl, die Umfragen in Bewegung gesetzt. Jetzt dieser Koalitionsvertrag, da kann doch jetzt die CDU sagen, ja Moment, habt ihr nicht gesehen, wir haben doch damals geleakt hier, die Zwischenstände mit den ganzen roten Zeilen der SPD, da eine Steuererhöhung, da eine Steuererhöhung, da eine Steuererhöhung, da eine Steuererhöhung, da eine Steuererhöhung. Alles stand ja zur Debatte. Und ja, der Friedrich hat gehalten, was er versprochen hat. Keine Steuererhöhung.
Deswegen geht's jetzt bergauf, ne? So,
genau, keine Steuererhöhung.
Unter Finanzierungsvorbehalt, ne?
Ja, genau. Jetzt kommt nämlich der Witz. Denn jetzt irgendwo liest man dann so in den weitergehenden Artikel, ja Moment, da wurde aber gesagt, alles unter Finanzierungsvorbehalt, ne? Das ist so eine typische nochmalige Verarsche-Geschichte von Fritze Merz, offenbar jetzt so sein Stil. Genau wie vor der Wahl so, nach der Wahl so, jetzt mit Koalitionsvertrag so und wenn wir dann erst regieren,
dann so,
dann kommen, ja, dann haben wir halt die Sachzwänge, dann steht da Finanzierungsvorbehalt, oh, müssen wir ja doch mit dem Steuererhöhung.
Das ist ein bisschen wie das, ne? Grundgesetz, ne? Da hat man auch Rechte, aber
ja. Ja,
exakt so ist das ja.
Aber
das
jetzt erstmal, trotz alledem, erstmal kann jetzt der CDUler der Gemeinde, der kann jetzt wieder sagen, boah, wir waren aber stark, wir waren aber richtig cool hier, ne? Nix mit Steuererhöhung von der SPD. Wir haben sogar irgendwo, ich glaube 28 soll irgendeine Steuer gesenkt werden, ne?
Soll.
Soll. Modernisierung Deutschlands.
Soll.
Hallo, ne?
Ja, wobei.
Und zwei Stellen irgendwo wurden auch gestrichen, obwohl zig Ministerien neu geschaffen wurden.
Zwei.
Ne, auch Ding. Zwei.
Ich sag ja, jetzt geht's bergauf. Jetzt kümmert sich nämlich endlich die Regierung darum, dass hier schnelleres Internet und die Digitalisierung stattfinden wird. Ja, also ich bin da bester Hoffnung, bester Laune.
Wenn der Staat das übernimmt, kann das ja nur gut
werden. Es kann nur gut werden. Wie bei allem, was er in die Hände nimmt, ja. Da sind sie auch mit uns auf einer Wellenlänge, nicht wahr? Wobei, da möchte ich nochmal einhaken, tatsächlich ist es so, dass sich ja auch schon die Junge Union gemeldet hat bezüglich des Koalitionsvertrages. Nachdem das mehr oder weniger veröffentlicht worden ist und auch da sagt man so, das ist ja furchtbar, ne? Also die Stimmung in
was
der
CDU. Was genau ist für die jetzt furchtbar?
Ja, alles Mögliche. Dass im Prinzip keines der Wahlversprechen eingehalten worden ist, wofür Friedrich Merz eigentlich Wahlkampf gemacht hat. Also aus diesem Koalitionsvertrag geht keine Migrationswende hervor. Ja, das ist ganz, ganz eindeutig. Klar, wie gehabt, die Megaverschuldung und eine wirkliche Wirtschaftswende ist da auch nicht draus zu lesen. Also es gibt keinen massiven Bürokratieabbau, es gibt keine wirklichen Steuern.
Immerhin das deutsche Lieferkettengesetz soll, glaube ich, gestrichen werden. Ne?
Das ist doch schon mal was. Ne? Es geht bergauf. Also das, ne, also hat wenn das,
er hat
doch geliefert. Aber wie gesagt, ich glaube, die Ernüchterung innerhalb der CDU ist nach wie vor groß. Ich glaube nicht, dass sich diejenigen, die sich jetzt, wie gesagt, über diesen Schuldenberg aufgeregt haben, dass die sich jetzt von diesem Koalitionspapier auch nur ansatzweise werden besänftigen lassen. Ganz im Gegenteil. Aber das gehört doch, ja das auch.
Glaube ich schon.
Das glaubst du?
Ja,
da bin ich mir nicht so. Also das werden wir abwarten müssen. Aber es, sagen wir mal so, okay, pass auf. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt so ein Selbstläufer sein wird, dass die AfD jetzt, ich sag mal, in den nächsten Wochen, Monaten auf die 30% zusteuert, während die CDU jetzt auf 20% runtersteuert. Das wird ähnlich wie beim Bitcoin wahrscheinlich so eine, ja, wie soll man sagen, so eine ja fluktuierende Entwicklung auf und ab, aber letzten Endes ist die Richtung klar to the moon und zwar für die AfD. Die CDU wird ja jetzt regieren und wir werden ja jetzt in den kommenden Monaten und so weiter werden wir erleben, wie sie regieren wird und wir werden auch sehen, was es da für Konsequenzen geben wird. Wir werden sehen, werden jetzt hier die großen Abschieberflieger in die Luft gebracht oder wird es nicht passieren? Wie wird es aussehen an der Grenze? Ja, da hat man ja versprochen, ja, wir werden die Grenze sichern und abweisen. Ja, dann sind es halt nur noch 15.000 statt 30.000, die reinkommen. So ungefähr stelle ich mir das vor.
Die auch noch eigens eingeflogen werden, ja, mit der Regierungsmaschine.
Ja, richtig, das geht ja immer noch. Und genau darauf hat sich auch, glaube ich, die Junge Union berufen. Die haben gesagt, ja, es werden hier immer noch Leute importiert. Das kann so eigentlich gar nicht sein. So, und Friedrich Merz, beziehungsweise diese Koalition, die wird ja liefern, so oder so. So, und das wird, wie gesagt, ich denke, das ist, ich glaube, vor 3 Jahren, das war zu Beginn der Ampel, da hatte ich ja mal gesagt, wie die Also da war meine Vorstellung war die, es wird die SPD und die Grünen weitestgehend zerlegen, die FDP sowieso, ja, das ist jetzt mehr oder weniger passiert. Was dann noch fehlt, ist natürlich die CDU. Die CDU, die muss noch wirklich deutlich reduziert werden, also ungefähr auf das Level, auf dem jetzt noch die SPD ist. Und ich glaube, dieser Koalitionsvertrag, ja, wir müssen uns ja auch immer wieder vor Augen halten, der Mann, der regiert ja hier mit Lars Klingbeil und der SPD, ja. So, und die haben ja auch gewisse Interessen, ihre Stimmen jetzt nicht an die erstarkte Linke oder an die jetzt in der Opposition sitzenden Grünen zu verlieren. Nein, der wird auch versuchen zu liefern für seine Leute. Und das kann nicht gut gehen. Das kann schlicht und ergreifend nicht gut gehen. Die Kompromisse, die er dann jetzt noch in der Regierung wird eingehen müssen, die werden die CDU weiter, ich sag's mal so, reduzieren. Und zwar deutlich. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die CDU am Ende dieser Legislaturperiode, wie lang oder wie kurz sie auch immer dauern möge, besser dasteht als heute. Ganz und gar nicht. Also das wird...
Aber ich glaube, da machen wir uns alle was vor, ne? Weil ich glaube, da reden ja viele von, bah, das wird nur eine kurze Legislaturperiode, die werden so an die Wand fahren und so.
Das weiß ich gar nicht, das würde ich so auch gar nicht.
Schon mit dem Koalitionsvertrag geht's los, die Leute einzuschläfern und also jetzt soll eigentlich Deutschland 4 Jahre lang eingeschläfert werden. Mhm. Und ich könnte mir das sogar vorstellen, dass es einigermaßen gelingt. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, was weltweit passiert, ne? Also ja, wenn es so weitergeht,
also das auf
muss man mal schauen.
Das auf jeden Fall.
Auch da war es natürlich schon, wenn man, ich hatte nur die ersten 2-3 Minuten ausgehalten von dem Statement, da, wo sie dann gestern da alle standen mit dem Koalitionsvertrag und wie Merz angefangen hat, um mir das einfach mal so ein bisschen Feeling dafür zu bekommen, was jetzt auf uns zukommt die nächsten 4 Jahre. Es ist ja nicht auszuhalten. Ich habe so 2-3 Minuten geschafft. Aber in diesen ersten 2-3 Minuten hat Fritze Merz schon natürlich seine aggressive Außenpolitik untergebracht. Ne? Das wird sich nämlich tatsächlich ändern. Da war Scholz ja noch einigermaßen in Ordnung, hat immer ein bisschen gebremst.
Ja.
Und also das fing gleich mit Putin fing das an. Ne? Bei Vorstellung des Koalitionsvertrags, das muss man sich mal überlegen.
Ja, ne? Ja.
Eigentlich jetzt gerade in der Ukraine oder bezüglich Ukraine verhandelt wird mit den Amerikanern. Ne? Ja, aber da machen sie wild weiter. Und ja, kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, was die Amerikaner jetzt mit China machen und die Chinesen mit den Amerikanern. Da zeichnen sich ja ganz neue Konflikte weltweit ab. Ne? Wir haben offenbar dieses Force Turning, diese Wendezeit, diesen Wahnsinn jetzt, ne? Diesen Nullpunkt, der irgendwo auf uns zukommt, diese Stunde Null. Und ja, das ist meistens mit Kriegen verbunden, ne?
Ich glaube, der Krieg, der läuft ja schon.
Der läuft im Prinzip schon.
Und das, was wir jetzt gerade erleben, das ist eben, wie gesagt, der Krieg, noch mit anderen Mitteln, also noch nicht mit Waffen. Ob der dann tatsächlich irgendwann einmal bewaffnet ausgetragen wird, habe ich so meine Zweifel. Ne? Also weil man weiß, China Atommacht, USA Atommacht, ich glaube, wir hatten das in der letzten bei unserem Dachcouch-Quartett, da spielt natürlich auch Angst wieder eine gewaltige Rolle, die Angst, die man davor kriegen könnte. Ja, also ich glaube, diese Angst vor einem Krieg, die soll vielleicht auch ein Stück weit geschürt werden, also insbesondere in der Bevölkerung. Also ich meine, das passiert hier ja in Deutschland, passiert es ja, also das sehen wir ja, jeden Tag, ja, also jeden Tag wird mehr oder weniger, also darauf baut ja auch mehr oder weniger diese Koalition auf, darauf baut die deutsche Politik auf, darauf baut auch unter anderem dieser gigantische Schuldenberg auf, also es ist ja Angst, die man den Leuten macht vor einem gewaltigen Krieg mit den Russen, die 2028 im Prinzip
stehen ja schon kurz vor Berlin,
genau. Ja, so ungefähr, ja, die Seelower Höhen, da werden jetzt schon die Schützengräben ausgegraben, sagt man sich, ne, also Es ist Angstmacherei und man hat sich jetzt halt hier einen ordentlichen Schluck aus der Pulle gegönnt und man weiß natürlich, okay, egal wie viel es sein wird, ob es jetzt 1 Billion oder 1,8 Billionen sein wird, das wird natürlich nicht in den Militärapparat fließen. Ja. Das wird natürlich nicht in irgendwie die Hochrüstung der Bundeswehr fließen.
Ja, also teilweise schon, ne? Aber
ja, es werden Panzer gekauft, es werden Rüstung gekauft, es wird Rheinmetall den Kurs ja so ein bisschen nach oben
treiben. Gigantische Korruption.
Ja, natürlich ist es das.
Ein neues Feld der gigantischen Korruption, absolut, die wir gerade erleben.
Ich sag mal,
die sämtliche Grenzen sprengt, die wir bisher haben. Ne? Das zeigen die Grünen links, die und so weiter, die ihre Regierung verlassen, nochmal da 100 Posten und da 100 Posten vergeben und da Karrieren neu machen und ihre NGOs alle fördern und so weiter, was ja jetzt auch verstetigt wurde, nochmal wieder. das ist eben auf allen Seiten so. Ne? Bis hin, ich habe eben gesagt, bis hin zu Trump, weil wie viele Milliarden da jetzt verdient wurden mit den Moves runter und hoch. Ich meine, wenn man das selbst in der Hand hat, ja, Prost Mahlzeit. Da sind halt gar keine Hemmungen mehr. Ne? Auf keiner Seite sind mehr Hemmungen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Kennzeichen dieser Stunde Null, dieser Wendezeit, dieses Wahnsinns, des totalen Wahnsinns, den wir jetzt haben. Mhm. Also, dass diese totale Korruption gar keine Grenzen
also kennt. Also, ich will es jetzt mal so sagen, diese totale Korruption, das sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, der Betrag hat sich geändert, aber diese Korruption, das Maß an Korruption, das hat es
Politik immer schon. Ist Korruption,
das
immer, ist,
ne? Das war immer schon so. Ich habe vorhin erst einen Ausschnitt gehört aus so einem Beitrag hier von Apollo. Da hat netter Herr ein Interview gegeben und hat eben auch noch mal mir ins Gedächtnis gerufen, wie das damals eigentlich gewesen ist mit diesen Windkraftanlagen. Ja, also wer kann sich so eine Windkraftanlage leisten? Das sind natürlich Leute, die haben schon Geld. Das kann sich nicht Otto Normalmichel mal so ein Windrad kaufen. Das können Leute, die schon Geld haben. Und diese Leute, die haben die sich diese Windkraftanlagen zugelegt haben, die haben günstige Kredite bekommen von der KfW, ja, um sich die Dinger da in den Garten zu stellen oder irgendwie in die Fläche zu stellen, haben erstmal günstige Kredite bekommen und haben dann eben noch eine, wie gesagt, hier eine garantierte Vergütung zugeschrieben bekommen. Ob das Ding produziert oder nicht, völlig egal, garantiert über 20 Jahre. Das war Gelddruckerei
in Reinsform. Ne?
So, ja, und dann ganze, also und das kann man vergleichen. Das ist
du hast ja auch recht, du hast eben gesagt, unten haben wir schon mal kurz unterhalten, das ist in der Kommunalpolitik nichts anderes, ne?
Ja,
da klar, geht's halt um die Leute gehen genau in die Kommunalpolitik, weil sie wissen, dann sie werden irgendwelche Grundstücke vergeben oder Bauland freigegeben, ne?
Ja, dann
und,
wissen die dann wissen
dann die nah an der Quelle sind, genau die jetzt nah beim Trump sitzen oder die hier nah hier bei Rheinmetall sitzen und ähnlichen. Das ist halt alles immer das Gleiche. Nur ich glaube, die Ausmaße gehen jetzt nochmal wieder neue gigantische Ausmaße.
Ja, also wenn ich mir die Energiewende angucke und was das bis jetzt gekostet hat, also das ist schon, ne, also das muss
das
man
auch
mal so
aufführen. Es kommen jetzt noch neue dazu. Ne? Es kommen ja jetzt für jeden neuen rhetorischen Wahnsinn werden halt neue Töpfe.
Warte mal, ich meine, es heißt ja jetzt im Koalitionsvertrag, dass das Heizungsgesetz quasi abgeschafft werden soll, aber um hier Friedrich Merz mal zu zitieren, ja, es soll sich dann nicht mehr lohnen, die alte Öl- und alte Gasheizung zu betreiben. Also man will mehr oder weniger durch das Hintertürchen, nicht über das Gesetz, sondern über andere Wege und Mittel dafür sorgen, dass die Leute dann investieren in neue Heizungen, ja. Man will den Leuten also, wie gesagt, ein Produkt madig machen, indem man es unerschwinglich macht. Sprich, dass man Gas und Öl eben entsprechend verteuert durch diese sogenannte CO2-Abgabe. Also da hält man ja dran fest, ne? Da wird sich auch nichts dran ändern. Aber ja, wie gesagt,
das ist eben das politische Spiel, ne?
Das
ist in jeder Beziehung immer so gewesen. Der Nettosteuerzahler hat es zu zahlen und der Nettostaatsprofiteur profitiert davon.
Genau,
von diesem ganzen Wahnsinn. Ne?
Genau.
Aber wie gesagt, aber ich glaube, die Ausmaße, diese gigantischen Ausmaße, das ist eben ein Kennzeichen unserer Zeit
und
dieser verrückten Zeitenwelt.
Ja, und wie gesagt, also ich denke,
dass. Und auch diese Hemmungslosigkeit, wirklich und Schamlosigkeit,
aber
wo gar nichts mehr zurückzuschrecken.
Hast du nicht auch so ein Stück weit den Eindruck, dass diese Hemmungslosigkeit, die jetzt gerade, ja, im Prinzip, also das, man macht sich ja gar keine, also mein Eindruck ist der, man gibt sich auch überhaupt gar keine Mühe mehr, diese Hemmungslosigkeit auch nur ansatzweise zu verbergen.
Ja.
So, und hast du nicht auch den Eindruck, dass das hier bei dem einen oder anderen auch ankommt?
Ja, ja, es geht ja so weit, das ist jetzt gar nicht so unsere Zielgruppe, es geht ja so weit, dass hier Baerbock in der Bunten irgendwie sich ablichten lässt für die Damen, die irgendwie ihre Modezeitschrift lesen oder so. Hier, und ich bin schon auf dem Weg nach New York alles so schön da und so, ne, hab mir gekrallt und so. Du hast recht, es wird in keinster Weise verdeckt, es wird noch damit kokettiert, ne?
So, und meine Frage ist, ob das wirklich so gut ankommt. Ich weiß nicht,
die Leute sind, wie gesagt, so eingelullt, so eingeschläfert, gerade in Deutschland. Ich weiß gar nicht, man nimmt das zur Kenntnis. Ja, ich weiß nicht.
Also da bin ich, also wie gesagt, ich denke jetzt auch nicht, dass das jetzt hier den großen Umbruch machen wird, aber ich habe schon den Eindruck, dass eben solche also diese unvergleichbare Hemmungslosigkeit, die da, wie gesagt, also ganz, ganz ungeniert an den Tag gelegt wird, dass das auch wieder Leute, vielleicht in einer gewissen Stückzahl, vielleicht gering, vielleicht größer, dass das den Leuten auch wieder klar macht, so, oha, was ist das hier eigentlich für ein Zirkus, den die uns vorführen, ja? Mhm. Ich meine, das Erleben der Menschen ist ja, ich sag mal, des normalen Bürgers. Das Erleben ist ja geprägt von einem immer größer werdenden Mangel. Ja, mhm. Der Mangel wird größer, man kann sich immer weniger leisten, die Preise steigen nach wie vor, die Freiheit schwindet, insbesondere auch die Meinungsfreiheit, was ich krass fand. Hier,
das steht ja auch drin, ne? Dieses Lügenministerium
das
kommt Lügen,
ja, ne? Ja, das soll kommen, genau. Aber was ich jetzt zum Beispiel richtig, wieso ich überhaupt auf diese Frage gekommen bin, du hast ja mitgekriegt, dass dieser Chefredakteur vom Deutschlandkurier, der wurde ja jetzt wegen dieses, ich hasse Meinungsfreiheits-Mem zu 7 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt entweder so ein Klitsch in der Matrix oder da ist wirklich was passiert, sogar Ricarda Lang. Unsere
ja, die Ricarda, überrascht ja sowieso jetzt.
Ja, ja, ja.
Also, die überrascht ja ständig, da fragt ja, man sich, tritt die jetzt in die AfD ein oder ähnliches, ne?
So, ja, wie gesagt, also Ricarda Lang hat abgenommen
und seitdem ist sie anders.
Ja, also ich glaube, mit dem Fett ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Gülle aus dem Hirn abgelaufen, ich weiß es nicht. Sie hat jedenfalls bei X diese Verurteilung kommentiert und hat sich gefragt, ob das Ganze noch verhältnismäßig sein kann, also wegen so etwas verurteilt zu werden, ja, und dann hast du gleichzeitig auch so ein Urteil, ja, ein paar Tage später, da gab es doch diesen einen Palästinenser, diesen palästinensischen Touristen, der eine Feuerwerksrakete in ein Wohnhaus geschossen hat, in ein Schlafzimmer geschossen hat, ich weiß gar nicht, ob es sogar ein Kinderzimmer war.
Wahrscheinlich weniger als 7 Monate.
3 Monate. Ja. Oh, 3 Monate Haft auf Bewährung, ja, also nicht mal die Hälfte dessen, was du für so ein Meme bekommst. Und ich glaube, diese Dinge, die kommen an. Da denke ich, also da kriegen die Leute schon ein mindestens ja, mulmiges Gefühl, was hier gerade passiert. Da
macht ja Nius wirklich gute Arbeit, muss man sagen. Die nennen dann den Richter auch, ne? Ja. Namentlich. Auch Steinhöfel hier, ne? Nennt den Richter namentlich und sagt hier, das ist ein Unding, ne? Das ist natürlich Unrecht und muss man mal gucken, wie das in der nächsten Instanz jetzt entschieden wird. Mhm. Trotz alledem erreicht es natürlich auch sein Ziel, ne? Als es wird jetzt einer bestraft und alle sind wieder ein bisschen vorsichtiger danach. Ne? Und
außer genau Michael
das.
Werner.
Außer Michael Werner sind alle ein bisschen vorsichtiger und vielleicht Herr Schneider und ähnliche.
Michael, ja, an dieser Stelle, du solltest dich vielleicht von Stahlfeder auf Stahleier umbenennen.
er hat ja nur gefragt, wenn das schon so strafbar ist, was wäre denn mit solch einem Post? Ich weiß nicht, also ob das jetzt, ja gut, ja, ob das jetzt juristisch der Superkniff ist, wird man sehen, wahrscheinlich, also werden bisher, wir davon noch hören, vielleicht auch nicht.
Er ist ja ziemlich erfolgreich
mit seinen, muss man sagen.
Er kennt sich also wirklich sehr, sehr gut aus.
Ne? Wir können jetzt noch nicht mal machen, Einblendung jetzt, weil an der Stelle weiß ich nicht. Nee, lass mal das mal weg.
Nee, wir könnten uns die Aussage ja zu eigen machen, so heißt es ja. Dass, ich glaube auch hier der wie heißt der nochmal, dieser Anwalt Heinz oder so, der hat wohl auch darunter gepostet, es ist sehr viral gegangen, ich glaube 500.000 Klicks. Der hat wohl darunter geschrieben, ja, das sofort löschen, also die Frage, das taugt nichts, also man macht sich automatisch irgendwie schon mit der Aussage, die dann da auf diesem Meme stand. Ja,
kann ich mir auch nicht anders vorstellen.
Schauen wir mal. Irgendwas weiß Michael, was wir nicht wissen. Wir sind da halt komplett unbeleckt. Wir sind ja keine Juristen. Wir fragen deswegen ja auch immer wieder gerne nach.
Nee, aber du hast recht. Natürlich ist sowas auch abschreckend. Natürlich fürchten die da die Öffentlichkeit. Deswegen ist gut, wenn Neos und so sowas machen. Nur muss man dann immer noch fragen, welche Reichweite haben wir, welche Reichweite hat Neos, ja, insgesamt? Wenn der komplette Mainstream, außer die Welt, muss man sagen, da sind sie wieder löblich hier, Rosenfelder, super, super Meinungsbeitrag dazu, auch in der Welt geschrieben, einer Demokratie unwürdig und so weiter und so fort. Aber es war auch nur die Welt. Schon in der Bild, im gleichen Hause Springer wird das nicht erwähnt, im Gegenteil, da wird die Faeser ständig gefeiert. Und zu schweigen von Tagesschau und den ganzen linken Mainstream-Medien und so, klar, die sind alle ruhig, die allermeisten da draußen wissen da nichts von. Die kennen weder den Brendels noch den Deutschlandkurier und NIOS auch nicht. Mhm. Die werden davon auch nie erfahren und sagen, wir leben immer noch im freisten und tollsten Deutschland überhaupt und so. Weil ich darf doch meine Meinung sagen. Mhm. Ja, weil die wissen es gar nicht, wie es geht, weil sie natürlich die regierungskonforme Meinung haben. Mhm. Ne?
Wobei, ja, das ist natürlich auch wieder so ein Blick auf die vergangenen Jahre, hat sich diesbezüglich etwas verändert und da denke ich, ja, natürlich hat sich da was verändert. Also die Reichweite hat zugenommen und ich denke, wir sind immer noch auf dem Weg, dass sich die Reichweite auch weiterhin erhöht. Also gerade so die Reichweite der alternativen Medien, also gerade auch durch so ein Medium wie jetzt News. Also das hat ja eine deutlich größere Reichweite als wir jetzt zum Beispiel, aber ich erinnere mich ja noch an diese Konferenz, die wir hatten, wann war das? 17, 18, mit der Jungautoren. Das war so ein, da hatten wir das Jungautoren-Seminar und wir haben damals noch auf so einem Flipchart die Größe der libertären oder alternativen Kanäle bei YouTube aufgeschrieben. Und das waren lächerliche Zahlen. Da hattest du so ein, ich weiß nicht, ich glaube, Gunnar Kaiser hatte damals gerade über 10.000 Abonnenten oder sowas, oder so ein Miro hatte 7.000, 8.000 oder sowas. Wir hatten, glaube ich, noch 1.700 oder so, also ganz, ganz wenig. Also ich meine mit dem EF-Kanal, also nicht mit dem Dachtheken-Kanal, sondern mit dem EF-Kanal. Also es gab nicht viel und das, was es gab, das war auch nicht besonders reichweitenstark. Und das hat sich ja nun komplett geändert. Ich verfolge mittlerweile einige Kanäle, die deutlich über 100.000, manchmal 200.000 Abonnenten haben und die natürlich schon so einen gewissen Impact haben. Die eben auch sehr, sehr alternativ unterwegs sind und die das alles hier, was jetzt gerade passiert, wirklich tagesaktuell kommentieren. Also hier zum Beispiel Kolja, der geht ja dreimal am Tag geht er ja auf Sendung und kommentiert wirklich jede Schlagzeile mit einer eigenen Sendung. Und das hat schon enorm zugenommen. Und wie gesagt, es dringt ja auch in die, ich sag mal, gut bürgerlichen oder in die bürgerlichen Kreise ein, da sag ich immer nur meine Mutter. Meine Mutter, die mit, die eigentlich immer Tagesschau geguckt hat, das dringt da vor. Das ist da auch schon aktuell. Und das, ich sag mal, gut, das ist jetzt wahrscheinlich nur anekdotische Evidenz, aber dass mir meine Mutter mal, ich sag mal so, ein Video von Markus Krall, in dem er halt die Sachen beschreibt oder auch ganz andere Sachen zuschickt per WhatsApp, das hätte ich vor, ich weiß nicht, so vor 5 Jahren, hätte ich mir das nicht zu träumen gewagt. Also das ist...
Ja, man darf es nicht unterbewerten, man darf es aber wahrscheinlich auch nicht überbewerten.
Ja, wie gesagt, das ist
schwierig.
Es ist ein Entwicklungsprozess und in dem befinden wir uns gerade. Und wir wissen ja alle über die etablierten Medien, also das gilt als Gesetz, das gilt als sicher, das haben Umfragen, also das könnte man so formulieren, Umfragen haben ja ergeben, gut, das Vertrauen in die Medien, in die deutschen Medien ist halt nicht mehr in dem Maße gegeben, wie es sich das Regime vielleicht wünscht. Ja, also das Vertrauen ist weg und die Leute wissen irgendwo entweder instinktiv oder eben über die alternativen Medien, dass da relativ viel gelogen wird. Ja, oder zumindest nicht vollständig die Wahrheit berichtet wird. Das ist in den Leuten schon mehrheitlich drin. So, ob die Leute dann noch zusätzlich alternative Medien konsumieren oder nicht, weiß ich nicht, ne, aber
deswegen auch das Angstbeißen der Etablierten jetzt, ne? Klar, das ist richtig. Deswegen auch die Urteile jetzt hier wegen diesen Brendel. Deswegen auch im Koalitionsvertrag Lügenministerium, Orwellsches Wahrheitsministerium und Ähnliches.
Ja.
Das sind natürlich da auch wieder Reaktionen drauf, weil sie wissen, ihnen entgleitet das ein Stück weit. Wobei ich es ihnen gar nicht so entgleite. Klar, die alternativen Medien, das ist ihre Aufgabe, da den Mund aufzumachen, wo das Volk schon nicht mehr den Mund aufmacht, weil die nämlich alle noch einen Job zu verlieren haben.
Ja, ja.
Wir in den alternativen Medien, gut, wir leben ja davon, da den Mund aufzumachen. Mhm. Die anderen wissen aber ganz genau, hier bei meinem Arbeitgeber, da kommt dann Frau Strack-Zimmermann, bei welchen Arbeitgeber arbeiten Sie denn? Jetzt aber mal raus damit, ne? Dann ist nämlich schon vorbei. Also gucken die im Prinzip heimlich alternative Medien, ja, die Leute schon. Soweit sind wir schon. Ja. Ne? Soweit eingeschüchtert ist man in Deutschland. Und ja, aber selbst das ist natürlich, selbst das wurmt sie und selbst da versuchen sie jetzt einen Zahn zuzulegen und da wieder dann eben doch in Richtung Nordkorea zu gehen. ist halt die Frage, gelingt ihnen das am Ende? Ne? Ja, überhaupt in ganz Europa ist das ja der Fall, ne? Mit diesen, wie heißen die Gesetze hier, auch was X betrifft, ne? Wo ständig nachgelegt wird, ne? Wo jetzt auch nochmal wieder X Zielscheibe wird in Brüssel. Da muss man halt fragen, wie weit werden die gehen, wie weit können die gehen? Mhm.
Wir wissen ja, wenn der Staat was in die Hand nimmt, dann gelingt es.
Ja.
Deswegen ja auch das Digitalministerium. Ich mache mir da keine Sorgen, dass es Ihnen gelingt.
Aber eins haben wir noch nicht gesagt. Gestern, noch bevor der Koalitionsvertrag dann im Prinzip nach außen drang, da wurde ja erstmal weißer Rauch gemeldet. Mhm. Ja, Koalitionsvertrag steht, kommt gleich, ne, wird gesagt. Dann gab es ja dieses durchgestochene Kabinett, ne?
Ja.
Dieses erste Kabinett, was wir auch bekommen haben, wir haben es auch zugespielt bekommen, haben es erstmal nirgendwo gefunden, wollten es dann schnell online setzen, EF präsentiert, ne, das neue Kabinett. Mhm. Dann war es aber doch schon, dann war es aber doch eine Stunde vorher irgendwo anders schon erschienen.
Ich glaube, bei der Frankfurter Rundschau.
Ja, da haben sich dann alle drauf bezogen. So, es wurde aus irgendwelchen Kreisen ein Kabinett durchgestochen, was jetzt auch nicht wohl offenbar doch nicht ganz stimmt, vielleicht in Teilen schon. Mhm. Aber das Interessante war ja, dann wäre es auch interessant, wer hat das so gewollt, dass es so durchgestochen. Das waren ja nur unbekannte Leute, ne? Es waren weitgehend unbekannte Leute, unverbrauchtes Personal, wo wir dann doch tatsächlich momentweise so gedacht haben, was geht denn jetzt hier ab, ne? Ja. Kommt jetzt doch Afoera Merz, ne?
Ich sag dir, das kommt.
Nein, denn ich eben nicht. Aber so für so einen Moment hat man wirklich innegehalten, was ist das denn? Also, wo kommen die denn alle her, ne? Man kannte ja keinen davon.
Ja.
Lauterbach weg, Faeser weg. Ich meine, Lauterbach scheint jetzt auch weg zu sein, weil die SPD gar nicht das Gesundheitsministerium hat. Mhm. Faeser munkelt man immer noch Justizministerin. Mhm. Aber da war auch in der Nachricht auch so eine ganz unbekannte. Ich habe dann direkt mal geguckt, ist sie auch Antifa-Autorin wie Faeser und so wahrscheinlich, ne? So eine ganz durchgeknallte. Nee, die da gehandelt wurde, die war gar nicht so. Also nicht auf den ersten Blick so durchgeknallt.
Ich glaube, die war auch gegen den Impfzwang.
Kann die war sein? Sogar, genau, die war sogar in irgendeiner Stelle, habe ich gedacht, für SPD aber schon relativ vernünftig.
Ja.
Und so eine soll jetzt die Justizministerin, was geht denn hier ab?
Ne? Der Linnemann
Wirtschaftsminister. Der Linnemann Wirtschaftsminister. Aber womöglich stimmt das alles gar nicht, ne? Weil,
Ich glaube, Lars Klingbeil hat ja noch mal gesagt, dass das alles auf dieser Mitgliederversammlung entschieden wird.
Und dass es nicht stimmt, sieht man schon daran. Da hatte nämlich die SPD auch nur 5 Ministerien in der Liste.
Genau.
Und am Ende hatten sie doch wieder 7, ne?
Ja. Das ist auch eine wundervolle Zahl.
Was übrigens auch verrückt ist, weil wenn man sich die Stärke der Parteien anguckt, dieses wahnsinnige Wahlergebnis der SPD, dann hätten sie wahrscheinlich 3 bekommen müssen, aber nicht 7.
Nee, also ich denke, so 6 wären, glaube ich. Ja. Rechnerisch wären 6 gerecht gewesen, ja. Aber gut, ich meine, was Merz da bei den Koalitionsverhandlungen über sich
hat ergehen lassen. Wenn man sagt, keine andere Möglichkeit, ich muss ja mit euch, ja, dann nimmt man sich halt ein bisschen Verhandlungsmacht.
Ne? Also ich sage auch, das, was Merz da getan hat, das war im Prinzip, sagen das fast alle Kommentatoren, das war das Anfang vom Ende dieser Brandmauer, weil so dick, ich glaube jetzt schon, also jetzt denke ich, wie diese Koalitionsgespräche gelaufen sind und bei dem Ergebnis, was hier rausgekommen ist, und wie permanent man es gerade auch den CDUlern und den CDU-Wählern vor allen Dingen aufs Brot geschmiert hat. Ja, das mit der AfD geht nicht, das mit der AfD geht nicht. Und jetzt hast du, jetzt haben wir wirklich einen Kipppunkt erreicht, einen neuen Kipppunkt, den es so noch nicht gegeben hat, nämlich, dass die AfD jetzt erstmals stärkste Partei geworden ist. Das ist, wie gesagt, eine Momentaufnahme. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt für Ewigkeiten bei 25% landen wird. Ich glaube, das kann auch wieder runtergehen auf 20, 19, 18 oder so. Aber es kann auch wieder hochgehen. Also man hat jetzt diese Barriere, also allein diese gedankliche Barriere, die ist jetzt weg, dass man die AfD immer nur auf Platz 2 maximal gesehen hat. Nein, man sieht, okay, die AfD hat jetzt das Potenzial, tatsächlich stärkste Partei zu werden. Und das hat vor allen Dingen, also das hat gerade einen Effekt auf die Leute, die die AfD bisher noch nicht gewählt haben, noch nie gewählt haben, noch nicht mal in Erwägung gezogen haben, die zu wählen. Das ist wahrscheinlich auch so eine Verschiebung des Overtonfensters, wie man so schön sagt. Ne, was vorher vielleicht einfach nur die absolut unwählbare Nazi-Partei gewesen ist. Also diese Erzählung von der unwählbaren Nazi-Partei lässt sich jetzt spätestens nicht mehr aufrechterhalten. Das geht einfach nicht mehr, weil der Mensch, der würde sich ja automatisch gegen eine ja, zwar nicht absolute, aber doch so in Zahlen gegen eine Mehrheit stellen. Und das macht der eigentlich ungern. Also
muss aber es ist im Osten schon länger, ne?
Im Osten ist es schon länger.
Und trotzdem kam ein Mario Vogt und sagt, ja, lieber mit allen anderen als mit der AfD.
Guck ihn dir an.
Mit zwei kommunistischen Parteien als mit der AfD.
Was wird wohl mit der CDU passieren beim nächsten Mal?
Ja, das ist aber lange hin,
4 Jahre. Ja, ich weiß nicht, ob es so lange hin ist. Ich meine, man munkelt ja, oh, das, da bin ich auch gespannt, ob das kommt. Also ich glaube es noch nicht, aber wie gesagt, man munkelt ja, dass, wie heißt sie noch? Ach ja, richtig, Sarah Wagenknecht. Also es soll ja... das Bündnis Deutschland soll ja wieder erneuert werden. Man möchte ja wieder mehr oder weniger von vorne anfangen. Bündnis Sarah Wagenknecht, genau richtig, Entschuldigung. Also sie hat da wohl den Plan, ja, man müsste nach dieser völlig verkackten Bundestagswahl jetzt ja nochmal von vorne anfangen, deswegen ist sie auch noch drin. Ja, also ja. Sie hat da wohl noch gewisse Ambitionen, das wieder von vorne aufzubauen und möchte oder zieht zumindest in Erwägung, das ist das, was ich jetzt gehört habe, diese Zusammenarbeit jetzt mit der CDU aufzukündigen, dann wäre es das gewesen. So, und dann gestaltet sich das, was in Thüringen passiert, ja nochmal ganz neu. Außerdem, was man so grundsätzlich hört aus Thüringen, beziehungsweise aus dem Osten der Republik, ich glaube im Harz war es so, da hat ein Kreisverband dann gesagt, so okay, wir wollen jetzt einen Mitgliederentscheid, zumindest darüber, ob die Brandmauer hier im Osten auf Landesebene überhaupt noch aufrechterhalten werden soll. So, und das sind wir kleinere Indikatoren, die dafür sprechen, dass es ja innerhalb der CDU ja nun doch rumort. Und ich glaube auch nicht, wie gesagt, dass dieser Koalitionsvertrag geeignet ist, dieses Rumoren jetzt wirklich final zum Erstummen zu bringen. Nein, das ist ganz im Gegenteil. Also ich glaube, das wird das Ganze sogar noch befeuern. Also ja, und dann erwarten wir ja noch, und wenn die erstmal anfangen zu regieren, ja, das gibt dann wahrscheinlich noch mehr Futter und noch mehr Futter, ja. Also, ja.
Ja, und nächstes Jahr sind, glaube ich,
Kommunalwahlen.
Ja, vor allen Dingen Landtagswahlen in
Baden-Württemberg.
Und in Mecklenburg-Vorpommern.
Genau.
Und in Mecklenburg-Vorpommern, da liegt die AfD deutlich vor der CDU. Mhm. Und es soll eine CDU sein da oben im Nordosten, die da deutlich geneigter ist, mit der AfD zu regieren als andernorts.
Es war ja auch dieser
das ist Kreisverband. Ja, die sind jetzt allerdings ausgetreten, ja. Dieser Kreisverband oder Stadtverband, was war. Ja, da muss man mal abwarten. Ne? Möglicherweise fällt da dann endgültig die Brandmauer. Andererseits könnte aber auch bis dahin mit Hilfe der CDU ein AfD-Verbotsverfahren eröffnet worden sein. Da muss man bei unserem Verfassungsgericht schon fast davon ausgehen, dass sie dann auch zeitmäßig Rekorde brechen und das schnell über die Bühne bringen.
Das ist möglich, ja.
Weil man sehen, was ist das dann für eine Situation in Deutschland? Insbesondere in Ostdeutschland, eine Partei mit 40%, das ist ja... Ja, das hat sonst früher mal die Türkei gebracht, das ne, dass wäre, man solche Parteien verboten hat.
Das wäre interessant zu beobachten, was dann passiert. Ich muss aber gestehen, dass ich es eigentlich von Tag zu Tag für unwahrscheinlicher halte, dass das tatsächlich geschieht. Also insbesondere, was jetzt die mittel- bzw. langfristigen Interessen der CDU angeht. Also die CDU würde sich dann vom einen auf den anderen Tag zum ja, höchstens potenziellen Koalitionspartner einer linken Regierung machen. Du darfst ja nicht davon ausgehen, dass diese 25%, die dann aus dem Wahlpool rausfallen würden, dass die dann automatisch zur CDU gehen würden. Ich glaube sogar, das Gegenteil wäre der Fall. Wahrscheinlich würde die CDU durch so einen Move sogar noch an Zustimmung verlieren.
Also ich glaube, die CDU sind die am meisten gewinnen würden bei dem AfD-Verbot.
Nein, gar nicht. Ich glaube nicht, dass die ehemaligen AfD-Wähler dann auf die CDU gehen.
Teilen aus gehen Brust wird, nach dem Motto, geringstes Übel, dann ist eben die CDU das geringste Übel.
Glaube ich nicht. Also das glaube ich eben ganz und gar nicht. Ich glaube sogar, das Gegenteil wäre der Fall. Ich glaube, dass sogar dann die verbliebenen CDU-Wähler davon wahrscheinlich sogar noch abgeschreckt werden würden, wie man denn mit politischen Gegnern umgeht, dass man ja offenkundig keine Argumente zu haben scheint, anders mit denen umzugehen.
CDU kann dann ja immer sagen, das haben ja die Gerichte entschieden.
Ja, das
wir haben das gegeben an die Gerichte und die Gerichte haben dann gesagt, ja, die Partei gehört vor.
Sie haben es ja initiiert. So, und wie gesagt, ich glaube halt nicht wirklich daran, dass die CDU dann davon wird profitieren können. Man muss das ja immer so ein Gewicht setzen. Also wir haben jetzt ungefähr, also die Umfragen geben jetzt ungefähr her, dass die linken Parteien hier in Deutschland mit dem BSW zusammen ungefähr bei 40-42% liegen. Ja, also dass du dann die SPD, die Grünen, die Linken, BSW, die sind ungefähr bei 42%. So, also es gibt tatsächlich offenkundig eine strukturelle konservative Mehrheit in diesem Land, die würde sich komplett auflösen. Also die CDU würde dann, sagen wir mal, nochmal angenommen, die würde sogar Prozente dazu bekommen. Aber mit wem will sie denn dann koalieren? Die linken Parteien hätten von dem einen auf den anderen Tag sofort und sehr deutlich die absolute Mehrheit, die hätten 60% oder sowas in den Umfragen.
Ja gut, aber die CDU, nachdem wie sie sich jetzt selbst beschneidet, hat sie ja jetzt auch keine andere Wahl. Ist doch dann ja, keine dann, neue Situation.
Deswegen, die richtig, aber die Situation wäre dahingehend neu, dass es immer, also wirklich immer eine linke Regierung geben würde. Die Frage würde sich halt nur stellen, mit CDU oder ohne CDU. Die Regierung wäre immer links. So, und die CDU würde sich, wie gesagt, einer Machtoption wirklich.
Aber ich glaube, man macht sich auch was vor, wenn man die CDU immer noch so als konservative Partei so sieht.
Du weißt,
übrigens macht man sich auch was vor, wenn man die AfD per se als nicht linke Partei betrachtet, ne? Die in Teilen eben auch links sind. Ne?
Ja, selbstverständlich. Aber ich meine, der Punkt ist doch der. Womit macht die CDU Wahlkampf? Die CDU macht einfach mit konservativen Ideen Wahlkampf. Also man weiß, okay, hier im Land gibt es offenkundig konservative Mehrheiten. Hier im Land gibt es offenkundig Leute, die wissen, dass Steuern nicht unbedingt das Beste sind und Bürokratie auch nicht toll ist. Und hast du nicht gesehen. Also das Wissen ist ja mehrheitlich da, dass eher eine eher konservative Politik besser wäre als eine sozialistische Politik. So, und deswegen macht die CDU eben auch noch.
In Krisenzeiten, das ist halt immer so gewesen, genau, das stimmt. In Wirtschaftskrisenzeiten sind die Leute nicht geneigt, die Verteilerparteien, die ganz linken Verteilerparteien zu wählen. Ne? Insofern wäre das jetzt die Zeit für eine konservative Wende, wenn du so willst.
So, und die wird jetzt
in solchen problematischen Zeiten, das ist eigentlich immer der Fall. Mhm. Ne? Und da sieht man auch schon daran, wie sehr die CDU verkackt hat, auf gut Deutsch, ne? In so einer Situation das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte einzufahren.
Ja, und da denke ich, ich muss ehrlich gestehen,
das auch nur mit dem März-Move, ne?
Ja.
Muss man ja noch dazu sagen.
Das wäre noch schlimmer gewesen, ne?
Ja. Sonst wäre es noch schlimmer gewesen, ja.
Ja, und da muss ich ja sagen, manchmal, ne, also wie gesagt, Merz so als Figur, ne?
Ja, wie gesagt, ich habe gedacht, so, was kommt da jetzt auf uns zu? Ich gucke mir das jetzt mal 1, 2, 3 Minuten an. Es ist nicht auszuhalten.
Hast du?
Der Typ ist einfach nicht auszuhalten.
Ey, aber ich muss auch sagen, ich stand
der
ja
wurde
neben
doch,
dir.
Guck der mal, wurde doch ganz schlecht behandelt als Kind, oder?
Ja, und vor allen Dingen während der Koalitionsgespräche. Ich weiß
auch
nicht,
noch mal.
Ich weiß nicht, was sie ihm da alles hinten reingeschoben haben, aber ja. Es muss wohl einiges gewesen sein und es hat ihm nicht gut getan. Aber seitdem ist er per Du mit Lars. Mit Lars. Lars und Fritz. Ne?
Ja.
Ey, Thema Körpersprache, Mimik und so weiter. Wenn man drauf geguckt hat, also die waren alle nicht begeistert. Sagen wir es mal so, von dem, was die da gerade abgeliefert haben. Hast du gesehen, wie Lars Klingbeil, der hat immer wieder
so, ne?
Der hat geschwitzt und der hat sich immer so sehr verschämt so an den Kopf gepackt. Ja, das war so eine, ich weiß gar nicht, ob das so eine bewusste oder eher unbewusste Handbewegung war. Es war ihm augenscheinlich unangenehm, den Quatsch da vorzutragen, den ihm da irgendein Redenschreiber hingelegt hat. Ich kann mir das jetzt nur so vorstellen, dass Lars Klingbeil vermutlich ahnt, oha, das wird wahrscheinlich bei mir jetzt parteiintern auch.
Ja, ich glaube, das geht aber alles für durch.
Das ich sagen, geht, da macht man sich
das geht,
vor.
Das geht alles durch,
da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das geht alles durch, aber Lars Klingbeil hat sich damit trotzdem, ich sag mal,
aber ich kann in die Nesseln gesetzt. Die müssen die Esken auch so schlecht behandelt haben, ne? Echt? Die stand ja so daneben die ganze Zeit. Dann die hat wohl der Klingbeil,
junge Dame.
Die stand da so daneben als viertes Rad am Wagen. Eigentlich würde ich überhaupt nicht, weil klar, waren die Parteivorsitzende. Gut, die ist halt mit Parteivorsitzende. Ja. Ist halt eine komische Konstellation. Aber eigentlich ging ja direkt der Klingbeil hin, ne? Wie selbstverständlich. Er ist jetzt hier der Sprecher sozusagen der SPD. Die stand da so blöd daneben und die musste ganz am Schluss dann wohl auch was gesagt haben.
Ja.
Und da haben wohl dann Merz und Söder in ihren Handys rumgespielt dabei. Auf offener Bühne.
Respektlos.
Ja, so ist die doch nur behandelt worden in letzter Zeit. So hat der Scholz hat die da auch mehrfach so stehen lassen.
Die Arme.
Ein bisschen ja, da hat man schon fast wieder Mitleid. Ne? Das ist unglaublich.
Ich weiß es nicht. Ja, 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 also wie gesagt, es wirkte alles sehr wenig staatsmännisch. Also um nicht zu sagen, das ist völlig unprofessionell. Also dieser Auftritt, das war einfach so eine Ladung von Lappen, die uns da gewissermaßen vor die Nase gesetzt worden sind. Und dann verkünden die hier den Koalitionsvertrag und mit salbungsvollen Worten und eigentlich.
Und nichts dahinter und gar also nichts.
Komplett nichts dahinter, aber das wirkt dann ja auch irritierend. Das wirkt auch unterbewusst irritierend auf jeden, der das sieht. Also wenn die Leute eben über Mimik und Körperhaltung und Gestik signalisieren, dass sie mit dem, was sie da gerade vortragen, eigentlich überhaupt gar nicht einverstanden sind oder es nicht zusammenpasst, dann ist das keine vertrauenserweckende Maßnahme in diese Regierung. Also
es ist aber vielleicht auch einfach so, dass da die Grünen haben ja alles inszeniert. Das ist ja, mit Baerbock und mit hier Habeck. Die beiden, die haben ja auch ständig ihre Fotografen dabei gehabt. Ja, ne? Und das war ja damals schon, wie die Ampelkoalition installiert wurde. Da gab es ja ständig diese inszenierten Fotos, wo die dann so voranschritten.
Ja. Ne?
Auch so hier FDP mit dabei, ne, und alle, also dynamisch voranschreiten, immer diese gestellten Fotos, ne. Ja, so, und das fällt jetzt weg, weil das war offenbar so ein grüner Spleen, ne, okay. die offenbar so aufgewachsen sind in dieser Welt. Ja. Irgendeiner hat die ja auch hochgeschaufelt hier, Baerbock und Habeck. Und die sind wahrscheinlich nur so hochgeschaufelt worden mit diesen ständigen Inszenierungen. Also war das für die klar, das geht jetzt so weiter. Wir haben überall, das ganze Ding ist eine einzige Inszenierung, was ja Baerbock bis heute auch weitermacht. So, und diese neue Koalition, so ein Fritze Merz, der ist halt vom alten Schlag, ne. So, dann schwitzen die halt da ein bisschen. Mein Gott, hat wahrscheinlich der Kohl auch gemacht.
Ja, aber so ein Kohl hätte nicht so
nee, natürlich.
Lappenhaft dargestanden.
Ja, also natürlich. Das war schon ein anderes Kaliber.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man mit dem Ergebnis, das man da präsentiert hat, dass man, dass damit zumindest gewisse Unsicherheiten verbunden sind. Also man, ich glaube, die Unsicherheiten resultieren natürlich daraus, dass sie vielleicht befürchten könnten, dass das, was sie da gerade verkünden, von den Leuten als das entlarvt wird, was es ist, nämlich kompletter Schwachsinn, Unfug. Das wird niemanden umreißen. So, und es ist ja eine Performance. Es ist immer eine Performance, wenn du als Politiker vor ein Mikrofon trittst und den Leuten etwas verkünden willst. Also das ist wie im Prinzip so ein Schlagersänger, der da sein Lied vorträgt.
Aber überleg mal, was hatte Merkel denn für eine Performance? So, die wurde doch viermal gewählt, immer wieder.
Moment,
Merkel. Ja, das war doch auch nicht anders.
Merkel. Merkel war in ihrer Performance eins, nämlich immer sicher. Also sie hat nie Unsicherheit ausgestrahlt. Wir waren alle sehr irritiert, als wir Merkel da so haben zittern sehen. Also da haben sich alle gefragt, was ist mit der los? Aber an und für sich war die war vor allem, Merkel wirkte meiner Meinung nach immer ziemlich abgebrüht und sehr, sehr distanziert von dem Ganzen und emotional wenig tangiert. Also das hat Merkel tatsächlich hingekriegt. Also sie war ja jetzt keine.
Ja, aber guck mal, wenn du jetzt sagst, hier der Dings ist hier, der Klingbeil war am Schwitzen. Mein Gott, die Merkel hatte den Altmaier neben sich stehen.
Ey. Ja. Das
war doch auch schon
das gleiche Bild. Ich meine nicht nur das Schwitzen.
Ist halt jetzt wieder, wie gesagt, was uns jetzt irritiert ist, wir haben jetzt 4 Jahre diese Schauspielerinszenierung gesehen und jetzt kommt wieder das Politikerbild, wie es auch vorher war.
Vielleicht kommt,
Das ist, muss man sich jetzt wieder dran gewöhnen, aber so, ich glaube, so super selbstsicher sind die auch nie aufgetreten. Vorher.
Vielleicht hast du recht und ich überbewerte das, aber mir kam es gestern halt eben tatsächlich so vor, als
wäre das. Ich, so ein Scharping damals, wenn die angetreten sind und so, das war ja auch nicht.
Scharping, hör mal, der immer mit seiner tiefen Stimme. Ja, ja. Ja.
Oder der Scholz-Zug oder so. Ich meine, das war doch auch einmal.
Aber
das waren halt peinliche Politiker immer.
Das waren peinliche Politiker, aber die
jetzt wirkten. Jetzt sind sie es wieder.
Ja, Moment, aber die wirkten in dem, was sie getan haben, irgendwie mal sehr souverän. Das muss ich auch so ein Rudolf Scharping. Ich meine, ich kann mich nicht mehr allzu gut an den erinnern. Da habe ich mich noch nicht so sehr für Politik interessiert. Aber Rudolf Scharping hat eigentlich immer so einen selbstbewussten Eindruck gemacht, wo man sich fragt, woher hat der das, der Typ? Kann ich mir gar nicht vor. Also meine Erinnerungen sind das. So, und dieses Selbstbewusstsein, das ist jetzt so einem Friedrich Merz und diesem Lars Klingbeil also komplett abgegangen. Außer Söder. Söder ist immer.
Also, ich habe den auch nicht, den habe ich nicht gehört, habe ich die Aufnahme, ich habe es aber gelesen. Der hat ja dann, was hat er gesagt? Der hatte irgendwie so nach dem Motto, ja, wäre ganz gut, so ungefähr, ne?
Ja,
aber, so sinngemäß.
Ja, so ungefähr. Ja, wir haben
also im Prinzip schon abwertend.
Ja, vielleicht. Ja, genau. Er hat ich habe die Rede nicht gesehen, aber ich habe so einen Beitrag von ihm gesehen. Das hat er gerade. Ne, ich fahre jetzt gerade hier von einer Talkshow zur anderen, um den Leuten zu erklären, was für einen tollen Koalitionsvertrag wir da gemacht haben, ne? So, also das war, ne? aber er wirkte dabei souverän. Also ganz anders als, wie gesagt, Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Er wirkte halt, er hat eben versucht zu überzeugen. Und das, ne, also an und für sich ist ihm das sogar mehr oder weniger gelungen. Ne? Auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass er weiß, dass das hier totaler Käse ist. Ne? Und das wird auch schwierig, das seiner Parteibasis in Bayern wirklich zu vermitteln. Und da gab es ja auch schon Stimmen, die gesagt haben, ja, der Söder wäre in Berlin besser aufgehoben als jetzt hier in Bayern.
Das ist übrigens auch interessant, das stimmt. Da hat ja Don Alfonso in der Welt einen super Artikel letzte Woche gemacht, hier gerade über Bayern, wie die Stimmung in Bayern ist. Die Stimmung an der CSU-Basis ist, ne, die haben nämlich auch nächstes Jahr, glaube ich, Kommunalwahlen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das könnte dann interessant werden, ne?
Ja, stimmt. Stimmt, das wird enorm interessant. Zumal ja, ich glaube, die Freien Wähler, die, naja, was soll man dazu sagen?
Ja, ja.
Also ich glaube, die fallen dann als Mehrheitsbeschaffer irgendwann einmal auch weg. Mhm. Ne? Also so wie die jetzt hier zuletzt performt haben, so wie Aiwanger performt hat. Ne? Und gleichzeitig,
ja gut, der hat ja auch immer vor der Geschichte versagt, wenn es
dran kam,
genau wie die FDP. Ja,
richtig, so, und das ging bei ihm halt nur schneller. So, und gleichzeitig muss man sagen, in Bayern ticken die Uhren ja auch noch ein bisschen anders als in Preußen. Da ist die AfD ja auch mit, ich glaube, 19 oder 20% für ein westdeutsches Bundesland ziemlich weit oben. Ja, das
Und übrigens insbesondere da in den teilweise in Bayern sogar in den gut betuchten, gut bürgerlichen Gebieten, wo die Welt noch wirklich in Ordnung ist in Bayern, da ist auch die AfD relativ stark.
Ja.
Man hätte das am Anfang immer abgetan vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren noch. Da hat man in Bayern allenfalls die Russlanddeutschen, die Russlanddeutschen AfD gewählt. Die gehörten eh die dazu, so ungefähr. Ne? Mhm. Und jetzt sind es aber die Ur-Bayern, die da so alle langsam anfangen. Jetzt ist aber Schluss hier mit lustig. Ja. Was lassen die sich da von den Linken erpressen?
Wir möchten unser schönes Bayern behalten.
Ja. Und dann wird dann auch mal AfD gewählt. Und ja, das ist interessant.
Das wird
also da könnte es an der Basis auch interessant
vielleicht sein. Vielleicht bricht da ja sogar die Brandmauer zuerst.
Ja,
wer könnte weiß. Ich mir vorstellen, weil weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, an und für sich, ich finde, was jetzt gerade läuft, das ist, ich meine, klar, natürlich, ne, ich will jetzt hier niemandem hier erzählen, das wird jetzt alles schön und tutti und toll, aber die Entwicklungen, die das Ganze jetzt nimmt, laufen darauf hinaus, dass die Welt, so wie wir sie gestern noch kannten, morgen schon nicht mehr existieren wird. Ja, und zwar im positiven Sinne. Also es wird, ich empfinde das so, dass dieser Abbau des Vertrauens in unsere etablierten Strukturen weiter zunehmen wird. Und wie gesagt, mit...
Ja, aber so ganz langsam,
ja,
so ganz klar. Allmählich. Wie gesagt, der ganze Koalitionsvertrag, diese ganze Regierungsbildung, das ist echt so ein Einschläferungsprogramm.
Ja.
Und es wird so ganz langsam weiter bergab gehen. Das ist der Unterschied zu dem, was gerade in der Welt passiert, mit diesen unglaublichen Ausschlägen hoch, runter, rechts, links, hast du nicht gesehen.
Wobei man auch sagen muss, das, was in der Welt passiert, wird ja früher oder später auch hier einen Impact haben. Ob wir das jetzt gerne langsam hätten oder nicht, wird einfach von außen entschieden. Aber ich denke, es deutet sich doch einiges an, was uns für die Zukunft, für die etwas spätere Zukunft, nicht für die jetzt kommende, nächste Zukunft, aber für die etwas spätere Zukunft, ja zumindest nicht verzweifeln lassen sollte. Ne? Also da gebe ich jetzt auch, ne? Ich muss ja sagen, ich versuche ja, das ist übrigens auch eine, ich weiß gar nicht, ob ich das Strategie nennen soll, aber ich glaube, so Dankbarkeit für das, was man hat, das ist immer ein guter Weg, durch diese Zeiten zu kommen. Ich sage ja immer so, ja, danke lieber Gott für das tolle Leben, das ich hier habe und dass du mich für würdig genug einstufst für dich und mit dir gegen diesen Abschaum aus der Hölle, diese Kommunisten und diese Ökosozialisten ins Feld ziehen.
Sehr schön. Ja, hast du gut gesagt.
Das gibt einem Kraft. Eine
gute Grundhaltung.
Ja, weil ich meine, letzten Endes, das auf so einer höheren Ebene ist es das. Das ist der Kampf gegen Gut, gegen Böse. Mhm. Und ich weiß, ich bin nicht auf der bösen Seite. Ich bin nicht voll von Hass. Ich bin nicht voll von Zerstörungswut. Ja, ich bin für Freiheit. Ich bin für Überfluss. Und das Universum ist Freiheit und Überfluss. Ja, also wir sind hier, wenn du so willst, wie heißt es bei den Blues Brothers? im Auftrag des Herrn unterwegs. Ja, und so sollten sie das vielleicht auch sehen. Und du unbedingt auch. Das ist ganz, ganz
wichtig. Nee, das sehe ich auch so. Also von meiner innersten Grundhaltung her sehe ich das ganz genauso. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Trotz alledem.
Ist das anstrengend?
Trotz alledem muss ich sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt Krieg. Ja? Mhm. Und da finde ich, sind in den letzten Wochen die Gefahren schon eher größer geworden, dass da auch nochmal was auf uns zukommen könnte. Ne?
Kommen wir zum Werbeblock oder zum nächsten Thema? Ich weiß es nicht. Weil das wäre jetzt so eine gute Überleitung zu Trump und seinen eskalierenden Schritten, die er da unternommen hat.
Ja, da kommt ja keiner mehr mit. Ne? Da können wir jetzt orakeln ohne Ende. Ne? Hat er da den großen Masterplan oder hat er den vielleicht gar nicht? Ne? Und macht mal so und macht mal so. Mhm. So, und dann kann man wieder sagen, das Ganze ist am Ende gut und klug und das wird schon gut werden oder verspielt er gerade alles. Ne? Und wir sind jetzt gerade mittendrin. Das ist unglaublich schwer, das zu interpretieren. Mhm. Ich weiß nicht. Also
du neigst noch dazu, ihn für einen völlig Irren zu halten, oder?
Ja, jein. Er hat ja auch Berater, ja. Aber
ja, ja. Also ich muss ja sagen, ich bin auch irritiert, aber ne, wie heißt es so schön, Gottes Wege sind unergründbar. Es ist so eine Strategie, die von anderen verstanden wird, ist vielleicht keine allzu gute Strategie, muss man dazu auch sagen. Und ich sag mal, wenn wir uns schon, ich sag mal, irritiert zeigen, ja, und vielleicht auch ein Stück weit beängstigt, wie wird es dann wohl den Regierungschefs weltweit gehen? Denen wird es ja nicht anders gehen. Und die sind ja direkt mit ihm konfrontiert. Wir sind ja im Prinzip, du und ich und die Leute da draußen, wir sind ja nur Zaungäste, sind ja nur das Publikum in diesem Theater und schauen uns die Bühne an und sind natürlich ergriffen. Sagen wir es mal so, ergriffen ist vielleicht das richtige Wort von dem, was gerade passiert. Während natürlich die Regierungschefs anderer Länder, die sind ja auf der Bühne mit ihm konfrontiert und müssen mit ihm jetzt zusammen spielen. Und was er da ja gerade tut, das, ich weiß nicht, so hätte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, aber letzten Endes ist es doch das, was Trump eigentlich schon die ganze Zeit macht. Also dieses Spiel mit den Maximalforderungen, dass er auch brutalstmöglich ausreizt und
so hat er wohl auch ein Leben lang agiert, sagt man. Ne? Ja, auch als Geschäftsmann hat er immer so agiert, immer in die Vollen, immer im Extremsten.
Ich könnte mir genau das vorstellen, dass er jetzt, das hat er glaube ich in seiner ersten Amtszeit so überhaupt nicht an den Tag gelegt.
Doch, ansatzweise schon, aber nicht so.
Also das wäre mir irgendwie schon im Gedächtnis geblieben.
Ja gut, er hatte doch schon auch diese Zolldinger, die dann wieder zurückgenommen wurden teilweise. Auch
ja.
So. Das war gerade mit der EU, hat er da auch solche Spiele gespielt. Jetzt mit der ganzen Welt.
Ja.
Aber genau, ich gehe auch davon aus, dass das stimmt, dass er sein Leben lang als Geschäftsmann so agiert hat und am Ende auch damit meistens Erfolg hatte,
Kein armer Schlucker geworden.
So, er hat ja auch, so ist er auch, so hat er auch seinen Wahlkampf geführt mit diesem Alles oder Nichts und mit diesem Erratischen und so weiter. Das hat ja auch wunderbar funktioniert. Mhm. Die Sache ist nur die, wenn du so willst, sind das alles die Geschäftspartner oder Gegner, wie immer man das bezeichnen möchte. Das sind bei ihm ein Leben lang normalerweise Amerikaner gewesen. Ne? Mhm. Und Amerikaner gehen mit Amerikanern anders um, als ein Chinese, ein chinesischer Geschäftsmann zum Beispiel. Ne?
Ja.
Also wenn der einen anderen Amerikaner sagt, ich setze dir jetzt ein Ultimatum, wenn du nicht morgen bis 12, genau das hat er ja wieder gemacht jetzt zuletzt, wenn du nicht morgen bis 12 das zurücknimmst, dann mache ich da 5-mal noch höher. Und da bist du richtig dran. Dann haue ich dir so richtig eine rein. Ne?
Sind bei 125.
So. Und in dem Moment, wo du das einem Chinesen sagst, oder einem Osteuropäer oder einem Russen auch, ne, dann kann der gar nicht. Dann kann der da nicht zustimmen. Das war also ganz klar, entweder, ich weiß nicht, ist dann Trump so verrückt und macht seine Linie weiter oder hat er keine Berater? Oder er will das. Er will es bis zum Äußersten hochtreiben jetzt mit China. Weil in dem Moment verliert ein Chinese sein Gesicht, der kann da nicht drauf angehen. Mhm, ne? So, insofern schaukelt sich das mit China jetzt immer weiter hoch, weil Trump will jetzt auch nicht das Gesicht verlieren. Der wird jetzt auch wieder den nächsten Schritt machen und die Chinesen noch den übernächsten Schritt. Jetzt haben sie, glaube ich, die seltenen Erden jetzt schon, die Chinesen haben gesagt, die gehen nicht mehr nach Amerika und so. Das ist wohl gar nicht so doof gewesen von denen. Ja, und wo soll das Ganze enden, ne?
interessant fand ich ja.
Wo endet ein Handelskrieg, wenn er bis zum Äußersten getrieben wird?
Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal. Also das bleibt spannend, aber ich würde mich davon jetzt auch nicht allzu sehr irritieren lassen, weil ich das nach wie vor für einen, also ich glaube nicht, dass Trump tatsächlich es auf einen Krieg mit China abgesehen hat. Das ist jetzt nicht meine größte Befürchtung. Es sind Atommächte und möglicherweise, wie gesagt, ich kann es auch nicht einschätzen. Wir werden es vermutlich auch schon in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Wir werden das Ergebnis, wir werden nächste Woche wahrscheinlich, hoffentlich, wenn uns dann noch keine Atombombe auf den Kopf gefallen ist, dann werden wir darüber reden, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Interessant in dem Zusammenhang finde ich natürlich, Trump hat ja Zölle gegen die ganze Welt verhängt, außer gegen Russland.
Ja.
Das ist so krass.
Ja. Das ist schon echt krass.
Ich habe darüber gewitzelt, weißt du noch? Ich habe gesagt, pass auf.
Freihandel mit Russland,
das war ein Witz, meine Damen und Herren.
Nein, pass auf, das Verrückte ist ja, genau das zeichnet sich ja jetzt wirklich gerade ab.
Ja, genau das
zeichnet sich ab. Vorher war Russland an der Seite mit China, jetzt mal im Gruppen, und die Europäer an der Seite der Amerikaner.
Ja, genau.
Die Europäer nähern sich ja gerade auch mit China an.
Ja, von der Leyen hat doch jetzt gesagt, ja, bitte an die Chinesen gerichtet, bitte nicht eskalieren.
Ja, aber gleichzeitig sagen die Chinesen hier mit diesem zum Beispiel seltene Ehren und so, jetzt nicht mehr nach Amerika, aber Europa, ihr könnt haben, so ungefähr, ne? Hier, hallo, wollen wir nicht enger und so. Wir sind auch die Garanten jetzt, nicht so wie der Trump mit diesem ständigen Hin und Her. Baut doch lieber auf uns, wir sind berechenbar, ne?
Ja.
Sagt der Chinese.
Ja.
Und ja, also da verschiebt sich gerade einiges, das stimmt. Ja.
Ja.
Aber wir haben ja schon mal angedeutet, irgendwie lag Trump von einem amerikanischen Interesse aus, von einem größeren amerikanischen Interesse aus gesehen, lag Trump in der Luft, dass der Wechsel von Biden zu Trump stattfindet. Mhm. Das war eigentlich nur folgerichtig. Mhm. Und die Amerikaner haben immer so agiert, ne? Rein nach Vietnam, raus aus Vietnam. Mhm. Rein nach Afghanistan, raus aus Afghanistan. Ukraine rein, waren auch die Amerikaner, jetzt aus Ukraine raus und so weiter. Ne? Zölle hoch, Zölle runter. Im Prinzip, der steigert das Ganze amerikanisch, was die Amerikaner immer gemacht haben.
Ja.
Aber normalerweise mit einem schönen Regierungswechsel zwischendurch, dann fiel es nicht so auf.
Ja.
Aber er macht es jetzt in einer Person. Die waren halt immer so extrem. Aber jetzt, wenn es halt so übertrieben wird, die ganze Welt, die BRICS haben sich ja überhaupt nur so etabliert und entwickelt, weil die alle die Schnauze voll von diesen amerikanischen Spielen hatten. Ne? Auch was den Dollar betrifft und so. Und ich weiß gar nicht, ob Trump mit diesen Spielen jetzt nicht völlig überreizt, dass die ganze Welt sagt irgendwann, okay, der Rest der Welt treibt halt Handel weiter miteinander und mit diesen Amerikanern, mit dem Hin und Her, da weiß ja keiner mehr, wo man dran ist.
Ja.
Völlig unberechenbar auch für eine einzelne Firma da zu planen für die Zukunft. Und das ist eigentlich das Wichtigste in der Wirtschaft, eine Planungssicherheit zu haben. So, wenn ich das nicht habe, dann vergesse ich jetzt Amerika. Dann machen wir halt der Rest der Welt Handel zusammen und Amerika steht ziemlich blöd da. Also das könnte nämlich auch passieren. Das ist so, keine Ahnung.
Das
ich weiß nicht, aber so, andererseits, es ist eben auch nicht nur Trump. Wie gesagt, es ist so ein größeres Interesse dahinter. Da ist ja auch eine ganz gute Mannschaft, die er da zusammen hat. Und vielleicht gibt es einfach auch Dinge, die ich nicht durchschaue.
Ja, die wir beide,
ne, die wir beide vielleicht nicht durchschauen und die am Ende für Amerika noch das Allermeiste rausholen. Keine Ahnung.
Ja, also ich denke, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass ich mittlerweile schon 50 Nationen.
Wo der dann auch noch sagt, die kommen und kriechen mir in den Arsch.
Ja, 50 Nationen, die dann Zollfreiheit haben wollen.
Ja,
ich so, weiß. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich meine, ist zwar noch nicht alles, aber
die große Frage ist ja, wo wir auch immer, wenn wir uns unten auch schon mal schon vorher unterhalten, was ist eigentlich Trumps Ziel? Will der jetzt Zölle für alle und will der die hochtreiben, weil er die Wirtschaft ins Land holen will und so weiter, die Produktion ins Land holen will oder so? Das sagt er ja auch die ganze Zeit. Oder weil er vielleicht sogar die Einkommensteuer abschaffen will und das durch Zölle haben will. Ja, dann muss er die Zölle hochsetzen und dann ist nicht der Freihandel das Ziel.
Ja.
Dann haben wir diesen Weg in den Autarkismus, was nach jeglicher wirtschaftlichen Theorie einfach scheiße ist. Scheiße für alle ist. Oder ist das Ziel eigentlich, die Zölle auf Null zu bringen? Ne?
Ich glaube, sein Ziel ist es, dieses Handelsbilanz
abzubauen.
Dieses Handelsbilanzdefizit, worunter die USA in Anführungsstrichen leiden, das möchte er abbauen. Also damit ist ja auch jede Menge verbunden. Also wenn Trump jetzt zum Beispiel hingeht, also so war es ja jetzt hier mit der EU, da heißt es ja, von der Leyen ist ja eingestiegen, hat gesagt, ja, okay, wir können über Null-Zoll-Politik für Industriewaren reden. Ja, ist ja schön und gut, Industriewaren ist ja toll, ne? Nö, aber da sagt er halt so, nee, das reicht mir nicht. So, und dann geht's ihm wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr um die Zölle, da geht's ihm eben um dieses Handelsbilanzdefizit, ja, weil die USA eben deutlich mehr importieren als exportieren, weil, ich glaube, wer war das, der das jetzt gerade noch mal am Telefon da gesagt hat, es gibt ja auch noch ganz andere Barrieren für die USA nach Europa zu exportieren. Das sind dann hier Lieferkettengesetze und Chlorhühnchen alles dürfen richtig, sowieso nicht kommen. Und man muss ja davon ausgehen, dass würden die Vereinigten Staaten, ne, sie würden ja auch davon profitieren, wenn es denn tatsächlich zu Freihandel käme. Ja, also würden hier jetzt diese Handelsbarrieren hier wegfallen, hätte das natürlich einen deutlichen Vorteil für die USA, die wiederum mehr produzieren könnten, die mehr Umsatz machen könnten. Dadurch würde dann natürlich, ich habe es mal aufgeschrieben, hier die Körperschaftssteuer. Ne? Das ist ja auch ein nicht geringer Posten der US-Administration beziehungsweise der USA, des Bundeshaushaltes. Die würde dann natürlich steigen. So steigt die Beschäftigung, steigt die Wirtschaft, sinken gleichzeitig auch Ausgaben ins Soziale. Das ist ein gigantischer Posten, ähnlich wie hier in Deutschland. Also ich könnte mir vorstellen, also dass das vielleicht wirklich tatsächlich der Plan sein könnte, also sprich am Ende auf eine vielleicht nicht Nullzollpolitik, aber auf eine weitestgehende Beseitigung von Handelsbarrieren hinausarbeitet. Die Zölle, ich könnte mir vorstellen, dass er dann hier so eine Zoll-Flat-Tax oder sowas in der Richtung einführt, womit er dann, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen mehr einnimmt, aber gleichzeitig auch dafür sorgt, dass die US-Wirtschaft entsprechend gedeihen kann. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, der Mann, der weiß ja, wie Wirtschaft geht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er wirklich im Sinn hat, T-Shirts zum Preis von $30 die Stunde
in den USA. Hat er demnächst die Turnschulen, hier Sneakers wieder in den USA produzieren
sollen. Damit kann ja nicht das Ziel sein. Das
glaube ich. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das sein soll. Ja, aber wahrscheinlich ist es so, Trump ist da ja immer pragmatisch gewesen, ja, allem, was er macht. Ne? Der ist ja nie ein Ideologe gewesen. Er hat auch nie gesagt, er ist ein Libertärer, wobei er bei Libertären auch aufgetreten ist und so weiter. Und er hat amerikanische, libertäre Leute auch in seiner Region, nämlich zum Beispiel Elon Musk. Ne? Er hat aber auch andere. Er hat auch diese Protektionisten und Isolationisten in seiner Regierung, wo die sich ja jetzt sogar hier öffentlich zerfleischen, wo er sagt, ja, er war ja auch noch nie da, aber wir lassen die. Die können sich ja ruhig befehden in der gleichen Regierung und so weiter. Und da finden, glaube ich, tatsächlich gerade einfach Kämpfe auch statt zwischen libertären Freihändlern und diesen Autarkisten, wenn du so willst. Und Zollfanatikern und Trump lässt das eine von den einen begründen, das andere wieder von den nächsten begründen und macht da so sein Spiel. Wie gesagt, am Ende könnte das irgendwie ganz genial ausgehen, wo wir dann sagen, boah, haha, da war er aber einfach viel besser als alle anderen. Ne?
Das würde ich an dieser Stelle nicht einmal behaupten, aber es ist möglich.
Ich würde es aber nicht ausschließen.
Ich würde es auch sagen, nicht
obwohl ich inzwischen relativ skeptisch bin, nachdem wie das läuft. Und wie gesagt, man muss eben auch sagen, was ich ja eben schon gesagt habe, die Grünen so dreist wie nie zuvor Gelder abgreifen und Korruption machen. Also was da im Hintergrund jetzt gelaufen ist an Trumps engsten Stellen und womöglich auch von ihm selber, aus seiner Familie. Also wenn ich diesen Hebel in der Hand habe, dass ich die Börse mal eben 20% hoch und oder 40% runter und 20% hoch treiben kann mit einer kurzen Ansage, ja, dann mache ich wahrscheinlich auch mein Geschäftchen daraus. Ne?
Ja, man braucht ja Geld im Krieg.
Ja. Das ist schon.
Wir wollen jetzt hier aber keine Neiddebatte eröffnen.
Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also an der Stelle würde ich ja fast schon sagen, ja, Chapeau, ja. Oh. Ja, aber wie gesagt, ob nicht die ganze Welt irgendwann maximal genervt ist von dem Spiel, da sehe ich wirklich eine große Gefahr.
Ich glaube, er weiß ja auch, wie das funktioniert mit der Angst. Ich glaube, er versetzt Teile der Welt auf jeden Fall in Angst, aber er sendet ja auch Signale. So, und die Signale gehen ja deutlich in diese eine Richtung. Also macht mit uns Handel, wir wollen keine Handelsbarrieren, wir wollen keine Zölle. Macht das jetzt mal bitte. So, und dann dieses eine Signal an Russland, mit denen die aber nicht. Das ist Das ist so krass.
Ja, ich wusste nicht, dass tatsächlich mehr Handel mit Russland immer noch stattfindet, trotz Sanktionen, als Handel mit der Ukraine. Klar, weil Russland einfach auch viel größer ist.
Richtig.
Also ist tatsächlich die Importe, Exporte noch höher von den USA.
Ja.
So, und da sagt er jetzt aber null.
Hier
null nicht. Zölle und Ukraine kriegen auch ihre 10%.
Ja.
Krass.
Und sagt auch noch, nee, Russland kann ich jetzt nicht machen, die stehen ja im Krieg, wir sind ja am Verhandeln.
Weil Ukraine macht das aber.
Wir verhandeln. Verstehst du, das sind Signale.
Ja.
Das sind so Andeutungen, die er macht.
Ja, es verschiebt sich halt kolossal gerade hin und her was auf der Welt. Aber keiner weiß, ist das überhaupt bleibend? Oder bei Trump muss man damit rechnen, dass er morgen irgendwie 100% Zölle gegenüber Russland verhängt. Weil die dann doch nicht so gewollt haben, wie er will.
Ja, vielleicht.
Man weiß es ja nicht, ne? Und das ist aber natürlich für die Weltwirtschaft eigentlich Gift.
Aber gut, ja, aber vielleicht ist das auch, vielleicht ist das auch nötig. Also vielleicht, man kann es ja auch so interpretieren. Vielleicht will er jetzt ja eben über diesen Move hier gewisse Strukturen einfach erschüttern, die einfach auch erschüttert gehören. Ich aber weiß es nicht.
Struktur erschüttern, ne? Da, innerhalb der EU, das war jetzt auch wieder so ein Ding. Ne? Die EU hat ja jetzt auch über Gegenzölle lange nachgedacht, ne? Und dann war ja das Erste, was kam, wir werden dann wieder den amerikanischen Whisky besteuern, ne? mit irgendwie horrenden 50% oder so. Und dann hat Trump nun mal so gesagt, ja, und dann besteuere ich aber euren Wein und Champagner mit 200%. Liebe Franzosen. So, und dann setzt sich aber in der EU, setzen sich die Franzosen durch, jetzt wird der Whisky gar nicht besteuert. So, nämlich, dann heißt es nämlich, zahlen bitte die Deutschen. Immer die Deutschen. Ne?
Ja.
So, dann lieber die Autos und so weiter und so fort. Und das ist schon Wahnsinn, wie das in der EU geregelt ist. Ne? Da setzt sich dann halt der Franzose an der Stelle durch.
Mhm. Ja.
Aber das Schöne ist ja, das stimmt, diese Streitigkeiten innerhalb der EU, diese widerstrebenden Interesse, die werden ja jetzt immer größer bei solchen Dingen. Ne? Das ist natürlich das Schöne. Die CDU sagt schon, die ist ja auch eine Union. Die Europäische Union könnte es wirklich zerfisten. Ne?
Ja, ich habe es ja auch gesagt. Das
wäre das Beste, was passieren könnte.
Genau das habe ich doch skizziert, dass es da jetzt schon innerhalb der EU Kräfte gibt, die werden dann sagen, so okay, Moment, also ich fühle mich jetzt hier von der EU nicht vertreten. Ich hätte gerne Freihandel mit den USA. Und ich muss ja sagen, guck mal, am Ende, wir sehen es ja jetzt, es ist nur eine Andeutung, es ist zumindest nur ein Indiz, aber am Ende läuft es doch auf null Zölle hinaus. Wenn ne, wie gesagt, hier, wir verlangen jetzt keine Zölle mehr auf Whisky, ne? Ihr wollt dann aber auch keine auf unsere erheben, dann ist das doch das Ende. Dann ist die Verhandlung beendet. Null Zölle, fertig.
Ja, aber da hat ja gegenüber der EU hat ja Trump schon gesagt, nee, das reicht mir aber nicht. Null reicht mir nicht.
Richtig.
Ihr müsst auch noch Gas und Öl und ich weiß nicht, was von uns kaufen.
Das ist richtig, Das ist ja, eben, wie gesagt, es geht ja nicht primär um Zölle. Zölle sind, das haben wir.
Es geht ums Außenhandelsdefizit, was aber ja auch sehr willkürlich ist. Aber gut.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es Zölle sind und das muss man einfach mal sagen, sind einfach nur so ein Mittel zum Zweck. Fertig. So, und wir werden halt.
Aber Zölle bestrafen eigentlich immer sozusagen den eigenen Steuerzahler.
Ja, das ist nun mal so in Kriegen, dass die Steuerzahler der jeweiligen Seiten die Bomber zu finanzieren haben.
Ja. Ja, aber es ist natürlich, das hat ja auch Elon Musk nochmal wieder gepostet, ne, dass Freihandel natürlich immer auch wichtig ist für Frieden auf der Welt.
Natürlich.
So, und wenn jetzt der Freihandel angegriffen wird, im Moment insbesondere mit China, verstärkt das die Konflikte bis hin zu wirklich kriegerischen Konflikten, die dann möglich werden.
Ja, schauen wir mal.
Ja.
So, mein Gehirn ist leer. Was sagt deins? Oder haben wir noch was?
Ich überlege gerade. Nee, ich glaube.
Ich glaube, wir sind relativ gut durch.
Man ist ja auch wirklich so, muss man ja zugeben, man ist ja ein bisschen sprachlos. Ne? Man liest auch diese ganzen Interpretationsversuche von Mainstream-Medien, von alternativen Medien und so weiter. Und eigentlich stehen alle so ein bisschen ratlos da. Ja. Ne?
Im Zweifel sollte man immer gucken, was Marcel Fratscher sagt. Das ist ein Kontraindikator.
Das Gegenteil ist richtig.
Das Gegenteil ist richtig, das stimmt. Man sollte, oder Joschka Fischer.
Aber ich glaube, Marcel Fratscher hat gesagt, es ist gar nicht so schlimm mit den Zöllen, alles wird gut.
Nein! Nein!
Ja,
ja, wobei Joschka Fischer hat ja hier bei wie hieß sie, Mjoska oder Maybrit Illner, ist ja auch egal, er hat wohl gesagt, ja, Trump vernichtet die Welt, in die ich hineingeboren worden bin. Und irgendwie musste ich dann denken, so, oh, vielleicht ist das ja sogar gut. Also wenn Joschka Fischer ja, sich beschwert,
wenn der alte,
dann kann das einfach nicht schlecht
sein. Wenn der alte Bomben auf Belgrad-Schmeißer, ja, alte Kriegstreiber, ja, wenn der befürchtet, dass seine Kriegstreiberpolitik jetzt in Frage gestellt wird, dann kann es nur gut sein, das stimmt.
Ja.
Das wäre jetzt die umgekehrte Interpretation.
Schauen wir mal, schauen wir mal.
Wir wissen es alle nicht.
Ja, komm, das ist ein gutes Schlusswort. Ich kann echt nicht mehr. Mein Gehirn ist komplett durch. Ne? Ich habe schon wieder vergessen, worüber wir die letzten...
Dabei kommen die heißen Monate hier oben in der heißen Dachtheke erst noch.
Nee, es ist mehr dieses Durchlaufen von Gedanken, die man so die ganze Zeit mit sich herumgeschleppt hat und die dann hier einfach... ja, bulimieartig rausgehauen werden.
Aber diese Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen irgendwie, so dieses internationale, wie gesagt, der internationale totale Wahnsinn, der tobt. Ja. Dieses nationale leichte Blubbern weiter so irgendwie und so, das macht einen doch total kribbelig, ne?
Ja, mich eigentlich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch herausgefordert. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich das jetzt alles ganz auf die leichte Schulter nehmen. Es ist tatsächlich so, ich brauche jetzt auch meine Wochenenden ohne Handy, ne?
Ja.
Das ist schon, das war im letzten Jahr nicht so. Da habe ich eigentlich noch so Samstag, Sonntag war ich eigentlich auch regelmäßig am Handy, ne? Also nicht durchgehend, aber man hat das Handy in die Hand genommen, um zu gucken, was ist denn passiert, und hatte keine schlechten Gefühle dabei. Aber mittlerweile ist es wirklich so, ich brauche so Samstag, Sonntag, dann gucke ich vielleicht
von der Politik.
Auszeit von dem ganzen Quatsch, Auszeit von Telegram und X, also doch, auf X ist man manchmal, aber man braucht so ein bisschen Abstand, geht in den Garten, ich habe es erzählt, pflanzt Tomaten oder Kartoffeln oder Spinat oder was auch immer, dieses Wochenende sind Karotten dran. Ja, das ist, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie...
Bring doch mal eine mit, eine Tomate und eine Karotte.
Damit ja, hier, ich habe die doch gerade mal gepflanzt.
Ist noch nichts gekommen, okay.
Also die Tomaten, die sind, ich habe die Pflanzen, die sind jetzt so hoch und...
Noch keine Tomate
zu. Die Kartoffeln, da sind die ersten Blüten jetzt rausgekommen. Ich habe die ein bisschen früh gepflanzt, muss ich sagen. Eigentlich hätte man das erst Ende März machen müssen. Ich habe das schon Mitte März gemacht. So, und die Spinatblättchen, die sind jetzt auch schon gesprossen, die sind auch rausgekommen. Also das dauert aber auch noch, bis die wachsen, also die Temperaturen. Also ich muss sagen, das ist schon ein relativ kühles Frühjahr. Also ist mein Empfinden.
War das der heißeste März ever,
ja, mal wieder. Unfassbar. Also er war jedenfalls unfassbar trocken, das muss man sagen. Und das ist auch gut so, weil dadurch, dass es so trocken war, bleibt uns dieses Jahr höchstwahrscheinlich die Schneckenplage vom letzten Jahr erspart.
Ah, wie ist das denn mit Wespen? Ich hasse ja Wespen. Wespen, das ist, glaube ich, schlecht. Ne? Wenn nass ist, dann sind die nicht so da. Ne?
Ja, Wespen.
Und bei trocken kommen die jetzt alle.
Bei trocken könnte es sein, also wir haben auch schon zwei, drei bei uns auf der Terrasse. Aber gegen Wespen hilft Benzin. Also man muss die nicht, ja, tatsächlich, also man muss die jetzt nicht
Benzingeruch?
Benzingeruch, ja,
betäubt. So ein bisschen, echt?
Ja.
Oh, das ist gut.
Also du kannst, also wenn du jetzt irgendwo
beim Grillen so lecker ist, der Benzin,
nein, aber wenn du weißt, wo das Wespennest ist, dann kannst du ja versuchen, irgendwie eine Geruchsglocke zu erzeugen, um die Tiere darin zu betäuben. Ich weiß nicht, ob die direkt sterben, aber ich meine, es betäubt die zumindest. Ne? Also ich hab da mal so ein Video gesehen, da hat jemand so ein Glas genommen, da war so ein bisschen Benzin unten dran, und dann hat er das so an das Wespennest gehalten und die sind alle reingeplumpst.
Ach.
Ja. So, ich glaube, das könnte funktionieren.
Davon ist aber, glaube ich, auch keinem erzählen. Ne? Darf man, glaube ich, gar nicht. Ne? Ich glaube, das muss man doch eigentlich den Kammerjäger rufen oder so, heutzutage in Deutschland. In Deutschland ist ja alles geregelt.
Ach ja, richtig.
Ne? Vergessen also
Sie, was ich gesagt habe.
Er hat nur gehört von ganz, ganz schlimmen Leuten,
ja, dass die nicht
gar nicht dürfen. Wir wollten nur warnen davor.
Schrecklich. Und die Umwelt erst. Und Benzin. Oh, grauenhaft. Ehrlich. Ja, meine Damen und Herren, komm, jetzt sind wir aber durch.
Ja. Ich glaube, ja.
Dann können wir ja jetzt den Werbeblock machen.
Nach dem Werbeblock, ja.
Wir haben noch
den
Werbeblock. Wenn Sie Lust haben, sich vielleicht mit uns direkt persönlich zu unterhalten, morgen ist Stammtisch in Grevenbruch. Kommen Sie gerne vorbei. Einblendung jetzt. Die erste Einblendung. Wir haben keine einzige Einblendung.
Nein, Boah, das war krass. Ja lange nicht da.
Mist. Und ich wollte mit Es lebe die Demokratie anfangen. Ja, Stammtisch morgen in Grevenbruch. Ja, und falls Sie uns mal ein ganzes Wochenende erleben möchten, uns und noch ganz viele wirklich herausragende Redner, ja, dann EF-Konferenz. Die ist zwar erst im Januar, Einblendung jetzt, aber bis Ende April gibt es einen super Frühbucher-Rabatt, also für Frühbucher. Da sparen Sie, glaube ich, ob Abonnent oder nicht Abonnent, 100 Euro, ja, und das ist ja auch schon mal etwas. Ja, ansonsten, die Zeiten sind herausfordernd, Sie wissen, was man da am besten macht, man betrinkt sich. Und am besten betrinkt man sich mit dem Einblendung jetzt Afuera Weinpaket von unserem lieben Freund Gregor. Und ja, Afuera, das
ist aber schon edles Betrinken.
Das ist schon edles Betrinken und auch nicht ganz günstig, wenn auch im Preis wirklich ganz, ganz drastisch reduziert. Also die Limo ist auf jeden Fall, eignet sich auf jeden Fall für Mixgetränke, aber auch so, wenn man die so verdünnt. Super, ich bin eigentlich traurig, dass wir keine Limo mehr haben, aber egal. So, und dann im, wann war das, Juli, ne, das Afuera-Fest. Im Juli dann das Afuera-Fest. Wir werden höchstwahrscheinlich auch daran teilnehmen. Einblendung jetzt. So, und last but not least, meine Damen und Herren, wirklich wichtig ist, in diesen Zeiten tolle Dinge zu lesen. Ja, Dinge, die libertär sind. Darum an dieser Stelle Einblendung jetzt.
Dieses Magazin, genau. Wenn Sie es noch nicht kennen, noch nicht abonniert haben, noch nicht lesen, dann können Sie jetzt ein Schnupperabo bestellen oder auch gleich ein Abo oder auch erstmal ein Heft, wie Sie möchten. Eigentümlich frei seit geschätzt
1000 Jahren.
Also
1998.
27 Jahren. Seit geschätzt 27 Jahren am Start, das libertäre Monatsmagazin.
Ja.
Sollten Sie nicht verpassen. Einblendung jetzt hatten wir schon, ne? Ja, das ist unser Partnermagazin. Schauen Sie auch mal rein. Dieser Kanal ist angegliedert an die Freiheitsfunken. Freiheitsfunken.info, eine Kolumnistenseite, wo Sie auch viele interessante Beiträge jeden Tag lesen können. So. Haben wir das Buch? Buch haben wir, machen wir nächstes Mal wieder.
Ja, ne? Ja, ich hab's ja. Wobei, Einblendung jetzt, kaufen Sie dieses Buch.
Es kaufen ist Sie auch dieses schön.
Buch und dieses Buch und dieses Buch. Ja, meine Damen und Herren, in diesem Sinne.
Abonnieren Sie diesen Kanal.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig und verbreiten Sie dieses Video. Das ist unfassbar wichtig, dass Sie auch dazu beitragen, dass diese Inhalte, wenn sie Ihnen denn gefallen, anderen Leuten zukommen lassen. Ja, unsere Möglichkeiten sind da erschöpft, ja, wir haben getan, was wir konnten und ja, jetzt sind Sie an der Reihe. Ja, ansonsten, wie immer, meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gute Laune und Heiterkeit bereitet, hier zuzuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder hier im Studio A der Meerbusch Studios. In diesem Sinne, haben Sie eine schöne Restwoche und dann ein erholsames Wochenende. Bis dann, alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abo.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.